podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist Aaron und ich begrüße euch zu einem weiteren Talk hier unseres wöchentlichen Formats bei Spotfight. Und ja, man hört es mir vielleicht an, ein wenig, irgendwas stimmt heute nicht. Denn eigentlich sollte ich in dieser Ausgabe mit der guten Stefania sitzen, das tue ich aber jetzt nicht. Warum ist es also so? Nun ja, unter unserem Ankündigungspost für diese Ausgabe haben sich einige Leute versammelt, die, ja, offen Hass gegen sie verbreitet haben, sowie sexistische und herablassende Aussagen, die wir so nicht dulden werden. Deshalb haben wir uns als Team dazu entschieden, sie davor zu schützen. Wir wollen hier jedem die faire Möglichkeit geben, seine Meinung kundzutun, ohne Vorbelastung. Diese Leute scheinen keine Ahnung zu haben, was sie mit solchen Aussagen anrichten und was es auch bedeutet, mit Nervosität in so einen Podcast mal reinzugehen. Alleine schon groß genug ist es manchmal als Hürde, vor allem wenn man das so auf einer Plattform zum ersten Mal macht. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Mir ging es vor dem Hauptkampf mit Tobi letzten Sommer genau so. Und glaub mir, als ich dann damals den Hauptkampf übernommen habe, habe ich 2 Nächte vorher nicht geschlafen. Ja, das ist Nervosität und da braucht man nicht auch noch so offenkundigen Hass. Stefania bekommt zu einem anderen Zeitpunkt nochmal die Chance, aber wir werden hier Hass keine Chance geben und ihn vor allem nicht schüren. Deswegen an dieser Stelle, Stefania, ganz viel Liebe geht raus an dich. Wir stehen hinter dir.
Ich möchte aber auch gerne, wenn ich darf, 1-2 Worte zu verlieren. Ich habe es auch gesehen zum Teil, nachdem Aaron, ich habe es erst gar nicht so realisiert. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das so ist. Ich habe gesehen, dass Stefania den Hauptkampf hat und dann hattest du mir ja gestern geschrieben und habe dann mal so ein bisschen die Kommentarsektion irgendwie verfolgt. So ein paar Sachen habe ich noch mitgekriegt. Zum Glück habt ihr ja einen Großteil, nenne ich mal mundtot in dem Moment gemacht, weil das, was du mir gesagt hast, ist halt unter aller Kanone und einige sollten sich wirklich mal ganz, ganz dolle hinterfragen, ob das Produkt, und es ist egal, ob es ein Stream bei mir ist oder die ganzen Jungs rund um Spotfight, überhaupt jemals konsumieren könnten, wenn ihr zu jedem so eine Einstellung hättet, wie ihr es da bei Stefania gemacht habt. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Also keiner von den Jungs hätte irgendwann mal irgendeine Plattform gekriegt oder eine Möglichkeit gekriegt, sich zu äußern oder über Wrestling zu reden. Das ist super, super schade. Das gehört nicht hin. Ihr braucht doch nicht drunter schreiben, ich möchte lieber XY oder sonst was da sehen, wenn ich da drunter sehe, ich möchte lieber Stevo oder den. Macht ihr es nicht besser, wenn ihr denkt, ihr tut mir oder den anderen Gefallen damit? 0,0. Seid offen, ihr wollt Diskurs, ihr wollt diskutieren, dann lasst auch alle Meinungen zu und diskutiert mit den Leuten, aber erzählt nicht was von, ich habe Ahnung oder keine Ahnung, um Leute da irgendwie zu diskreditieren oder klein oder mundtot zu machen. Das sollte im Wrestling nicht der Fall sein. Absolut nicht. Da steht Wrestling nicht für. Und ich glaube vor allem, die ganze Riege, die ganze Community um Spotfight steht genau dafür nicht. Also das hat mich sehr, sehr, ja, schockiert. Und ich finde, da sollten dann auch die Leute, die noch klar denken können, genauso gegenfeuern und auch ihren Senf dazu beitragen. Also fühlt euch auch berufen, wenn ihr so Kommentare seht, auch mal Paroli zu bieten.
Danke auf jeden Fall an der Stelle auch für dieses Statement. Und trotzdem danke fürs Einspringen. Jetzt wollen wir dem Ganzen aber auch keine weitere Plattform mehr schenken, sondern den Leuten Entertainment, Unterhaltung und Diskussion vor allem schenken. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Deswegen, Slivo, lass uns loslegen. Ab in den ersten Themenblock. Und der geht natürlich um die
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Natürlich das Comeback von Brock Lesnar nach seinen 4 Wochen Retirement und alles, was dazugehört. Außerdem müssen wir natürlich auch über Ludwig Kaiser sprechen. Der wurde gerade in den Staaten für einen angeblich tätlichen Angriff verhaftet. Außerdem will die WWE scheinbar ihre Tag Team Division wieder aufmotzen. Und auch hier schauen wir uns mal an, wer denn da so für geeignet sein könnte. Ob wir ein Gastthema haben oder nicht, entscheidet sich diesmal tatsächlich spontan in diesem Podcast. Deswegen begrüße ich heute ganz kurzfristig an meiner Seite den guten Freund unseres Podcasts und damit nach 5 Monaten wieder zurück im Hauptkampf. Slivo, danke fürs Einspringen.
Einen wunderschönen. Es ist schon 5 Monate wieder her. Die Zeit vergeht, sage ich dir. Ne? Ja, stimmt, mit der erste Hauptkampf und jetzt wieder. danke fürs Einladen, spontane Einladen, hat zum Glück alles geklappt.
Ab in den ersten Themenblock und der geht natürlich um die Causa Brock Lesnar. Der ist nach seinem vermeintlichen und überraschenden Retirement bei WrestleMania 42, vor 4 Wochen war das, nämlich in der aktuellen Raw-Ausgabe wieder zurückgekommen, um Oberfemi, eben jenen Mann, der ihn bei WrestleMania noch schlagen konnte, zu attackieren. Im weiteren Verlauf der Show hat sich dann herausgestellt, dass dies nun wirklich zu einem weiteren Match der beiden Giganten führen soll. Wo und wann, wissen wir seit heute Nacht, nämlich bei Clash in Italy. Vielleicht mal easy zum Einstieg, Slivo. Wie hast du den Moment wahrgenommen? Und war das für dich, wie für viele vor Ort, eine faustdicke Überraschung?
Ja, aber das macht sich besser. Also, ich verstehe den Buzz, der da kreiert wurde, und ich verstehe, dass die Leute gedacht haben, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe auch gedacht, oh mein Gott, in der ersten Instanz. In der zweiten Instanz habe ich auch gedacht, oh mein Gott, aber das war dann wieder so das negative, oh mein Gott. Also, um das direkt schon mal vorweg zu sagen, ich bin kein Fan davon. Ich fand alles rund um Brock, rund um Mania perfekt. Ich fand es genau richtig. Ich finde, du hast Ober damit, ja, einen Push gegeben, einen Sinn gegeben. Und jetzt weiß ich nicht, was passieren soll. Ich bin ein bisschen ratlos. Natürlich ist das cool für die Leute, die in Italien sind. Was mich schon überrascht, Brock Lesnar in Italien, überrascht mich übrigens sowieso schon. Aber ja, nee, also Bass ja, aber muss auch nicht, Bass ist nicht immer gut.
Nee, Bass ist tatsächlich nicht immer gut und es gibt online gefühlt wirklich 2 Lager, zu welchem ich mich jetzt zähle, komme ich jetzt mal später drauf. Die einen sagen, hey, die WWE, die hat bei einer Random Raw einen rausgehauen. Das sind genau die Überraschungen, weißt du, um die wir die TKO und die WWE angefleht haben. Und dann gibt es die anderen, die natürlich dann schon irgendwie das Ganze eine Meile gegen den Wind gerochen haben, weil hat ja jeder kommen sehen, ich nicht. Denn Lesnar wird ja nicht ohne Vorankündigung so bei WrestleMania in Rente gehen. Der SummerSlam, der ist ja auch noch in seiner Heimat in Minnesota, ne? Wenn dann dort. Und dann gibt es wiederum die Menschen, die sagen, dass man in allererster Linie mit all dem Oberfemi keinen Gefallen getan hat. Und außerdem hat man damit einen wirklich, und das ist gerade schon erwähnt, dicken WrestleMania-Moment, die Überraschung des Abends aus diesem Jahr eigentlich, kaputt gemacht. Jetzt mal Hand aufs Herz, jetzt kannst du tiefer gerne mal einsteigen für mich und uns und die Zuhörer. Wo siehst du dich denn da, was die Meinung angeht? Also wenn du wirklich mal tiefer reingehst, was hat das ausgelöst? Was ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen der Rattenschwanz, der an die ganze Sache gekettet ist?
In erster Linie bin ich einfach ein bisschen traurig, weil Mania hat ja sowieso nicht so delivered, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Und das war für mich einer der Mania-Momente tatsächlich. Ob man love him or hate him, so einen Brock Lesnar da so wirklich zugrunde gehen zu sehen und zu weinen und alles, das war für mich da ist so bei mir ein bisschen ein Kloß im Hals stecken geblieben, weil halt ein besonderer Moment war. Und den hat man mir halt jetzt genommen. Und dadurch wirkt die Mania für mich gerade, den Moment muss ich ja jetzt streichen. Und dadurch wirkt es halt schon wieder ein bisschen schlechter und zeitgleich glaube ich einfach, dass du keinem damit einen Gefallen getan hast. Das hat halt alles zu Lesnar gepasst. So dieses, ja, nicht geskriptete Gefühl, so dieses, ja, ich mache, was ich will, Ding. Und jetzt sitze ich hier und weiß, also ich habe erst gebraucht und dachte, ist das gut oder schlecht? Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Dann war ich bei tatsächlich auch, ich finde es nicht gut. Und jetzt bin ich noch ein paar Tage weiter und denke mir, ja, wem soll jetzt das Match in Italien was bringen? Gewinnt Lesnar? Ist das dieses ganze Moment-Ding von Ober sowieso weg? Weil jetzt ist das ja nichts mehr wert, ist so schon wenig wert. Wie fühlt sich das dann an, als wäre dieser Squash, gefühlte Squash, nichts mehr wert? Und dann denke ich mir, ja gut, gewinnt Lesnar ist ja, also, beziehungsweise, ja. Habe ich jetzt Lesnar gesagt? Doch, erst Lesnar? Es ist egal, wer gewinnt. Ja. Du nimmst Ober den Moment und wenn Ober verliert, nimmst du ihn auch den Moment. Also, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht.
Mein Problem auch bei diesem jetzt mittlerweile noch bestätigten Match 2 bei Clash in Italy ist dann tatsächlich eigentlich nicht, dass dieses Match stattfindet oder irgendwie was dergleichen, sondern was dem vorausgegangen ist. Denn du hast auf der einen Seite präsentiert bei WrestleMania eine Fackelübergabe, wie sie im Buche steht, von Monster zu Monster. Du toppst das Ganze dann tatsächlich noch mit einem Lesnar, der zum ersten Mal emotional nahbar ist und Menschlichkeit beweist und gibst den Leuten da draußen, die Tausende, Hunderte von Dollar bezahlt haben für so eine Karte, einen Moment, wo sie sagen, das war der Moment, warum ich dieses Ticket gekauft habe, das kriege ich nirgendwo sonst. Und auf der anderen Seite machst du das Ganze sofort dann bei einer Raw ungeschehen. Der Moment, futsch. Der Push von Ober, abgeschwächt. Und ein Retirement, nichts mehr wert. Ganz ehrlich. Und vor allem, du hast es gerade auch schon so angedeutet, was soll denn jetzt ein zweites Match dem Ganzen bringen? Wenn Lesnar gewinnt, schwächt es Ober. Wenn Ober gewinnt, warum brauchst du ein zweites Match? Wenn es ein ausgeglichener 15-20-Minute-Fight ist auf Augenhöhe, dann lässt du das Mania-Duell halt einfach auch irgendwie als glücklichen Zufall dastehen. Also egal, wie ich es drehe und wende es, Livo, da springt nichts für mich Positives bei raus. Also überhaupt nicht.
Es verpufft alles. Also jedes Szenario verpufft irgendwas. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Zeitgleich ist das, vielleicht ist es auch einfach das Eingeständnis, dass man Ober bei Mania haben wollte, für den Moment haben wollte, aber wahrscheinlich schon zu Mania nicht mehr wusste, was man mit Ober danach macht. Das würde auch die Open Challenge erklären. Und auch dieses nicht rauskommende Woche vorher und sonst irgendwas, aber keiner, der rauskommt. Das ist halt irgendwie, ja, Hinhaltetaktik mit, ja, wir haben keinen Plan B gerade. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen erschreckender an der ganzen Geschichte. Dann hättest du ihn lieber. Für mich, ja, ich verstehe, ist halt irgendwie Entrance und ist cool fürs Publikum, aber dann hätte es ihn vielleicht eher ein bisschen rausschreiben sollen und vielleicht nur hin und wieder mal zeigen sollen oder für ein paar Backstage-Segmente und dann für den richtigen Moment auf einen der Top-Guys schicken. Ich habe ganz, ganz provokativ tatsächlich bei dem Comeback gesagt, also bei dem Lesnar-Comeback, ob Oberfemi jetzt vielleicht gerade aktuell so ein bisschen der Jey Uso 2.0 ist. Das habe ich bewusst provokativ gesagt, weil das, was der Plan ist für Ober, ist für mich gerade geil, der kommt raus, hat einen Entrance, die Leute sind entflammt und dann nichts mehr.
Es ist aber literally wirklich so. Es geht wirklich ein bisschen in die Richtung und auch was du gesagt hast, also bei mir kommt halt groß die Frage auf, hey, man hat sich in eine Ecke gebuckt, weil so wie du ihn darstellst, mit all dem drum und dran, mit diesem Main-Roster-Debüt, ne, da ist das Nächste, was Glaubhaftes, nicht eine Open Challenge gegen Jobber zu machen. Ich habe auch das die Wochen vorher kritisiert. Warum sollte man sich der Challenge denn stellen? Weil es steht ja nichts auf dem Spiel. Wenn ein Titel auf dem Spiel stehen würde, okay, kann man diskutieren. In die Midcard-Richtung kannst du ihn schon nicht mehr packen, weil ne, da ist er schon drüber entwachsen mit der Lesnar-Sache. Du musst ihn Richtung World-Title bringen. Wer ist denn da bei Raw? Da ist Roman Reigns. Der hat sich gerade seinen Gegner selber ausgesucht. Du hättest eigentlich Ober gegen Reigns stellen müssen und das konsequent zu Ende bringen. Und zu Ende bringen bedeutet, dass Ober over geht. Das willst du natürlich nicht, weil Roman der Draw ist, der Money bringt. Also hast du dich in die Ecke gebuckt. Vielleicht ist es auch innerhalb von 4 Wochen ein Reifeprozess gewesen, dass man sich eben, wie du gerade gesagt hast, überlegt hat, ey, okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Naja, Brock, vielleicht hier, wir könnten dir noch dieses und dieses Programm geben. Das Problem ist, bei all dem, wenn es jetzt eine 3-Match-Serie wird, sowas hat ja auch Lesnar gegen Cody gemacht oder sowas, am Ende steht Ober nicht so da wie vorher. Ne? Er ist dann trotzdem nicht mehr die Attraktion, sondern, also jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, der wird doch jetzt auch sagen, ja, bei Clash in Italy, dann wird halt Brock das Rennen machen. Also wird er halt dann auch das Ding gewinnen und dann haben wir eine andere Diskussion. Ja, dann haben wir einfach eine andere Diskussion, weil was ist denn dann? Ist dann Ober geschlagen? Kommt er dann raus? Open Challenge ist ja dann auch irgendwie AD. Also es ist für mich schwer greifbar, bin ich ganz ehrlich. Es ist keine Richtung.
Aber damit ist doch Ober jetzt auch offiziell nicht the next big thing.
Ja.
Wenn er gegen Lesnar verliert, ist er nicht mehr the next big thing, weil dann hat er ja verloren. Deswegen ist das, ich kann es mir nicht erklären. Also für mich wäre das halt ein Kandidat, der wahrscheinlich eher in Richtung Braun Breaker geht oder sowas. Da kannst du halt vielleicht irgendwas machen, so gerade als Face mit den Reaktionen. Aber dafür wird mir dann auch Braun Breaker wieder zu lasch dargestellt. Also irgendwie passt diese Waage nicht mehr. Und ich verstehe, dass Ober super schwer zu booken ist. Ich meine, guck dir den an. Aber vielleicht muss man dann so stumpf sagen, vielleicht muss dann halt auch jemand wie Otis ein bisschen mehr gegenwehren können, damit es nicht ganz so eindeutig aussieht. Wenn der in Los Gaza durch die Gegend wirft, okay. Aber du hast ja gar nicht mehr das Gefühl von Sekunde 1, dass da irgendjemand drankommt. Also du hast ihm die Rakete umgeschnallt und hast dann anscheinend beim Start gemerkt, als der Countdown gelaufen ist, ja verdammt, warte mal, wenn der oben ist, wie kriegen wir den dann wieder runter? Es ist, weiß ich nicht, wirkt planlos leider für jemanden, der so over ist beim Publikum.
Ja, das und dann auch wirklich noch gepaart mit der Tatsache, dass man sich, wie soll ich sagen, also vielleicht hätte man auch nicht gleich mit Ober gegen Lesnar, also wenn man das jetzt aus der jetzigen Perspektive sieht und wenn es die ganze Zeit der Plan ist, dann hätte man vielleicht auch nicht mit einem Ober-Sieg einsteigen sollen. Ne? Ich glaube nicht, dass es die ganze Zeit der Plan war, sondern ich glaube, dass es jetzt eine Rückbesinnung darauf war, dass sie sich in eine Ecke gebuckt haben mit dem Ganzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Was man aber trotzdem an anderer Stelle natürlich irgendwie noch aufmacht, ist eine Diskussion, und da müssen wir auch irgendwie ein bisschen drüber reden, ist das über Retirements oder besser gesagt Fake-Retirements. Also irgendwo müssen wir jetzt mal drüber sprechen, beziehungsweise auch über Verletzungen und auch Fake-Verletzungen. Also all diesen Kosmos, den man sich da die letzten Jahre jetzt mittlerweile bei der WWE aufgemacht hat, denn was jetzt so eine Aktion dann irgendwie noch breiter tritt bei den Fans, ist, dass man alles und jeden in Frage stellt. Ne? AJ Styles ist beim Rumble zurückgetreten. Da kommen Dinge, ja, also der kann ja jetzt nochmal zurückkommen. John Cena hat seine Abschiedstour. Ach, bei der Mania in Saudi, da ist er sicherlich dabei, da lässt er sich doch kaufen. Weißt du, so wirklich abwertende und böse Aussagen, ne? Seth Rollins tut sich wieder weh. Ja, glaubt ihm beim nächsten Mal keiner mehr. Also du hast eine gewisse Glaubwürdigkeit nicht mehr. Und klar, im Wrestling, da wurden schon viele Regeln gebrochen. Und ne, du hast es, man hat diesen Begriff auch immer wieder gedehnt, was alles möglich ist, dass es irgendwie mit dem Narrativ vereinbar ist, was du gerade hast, ne? Aber irgendwo, meiner Ansicht nach, muss halt irgendwie Schluss sein. Denn am Ende, wenn jetzt der richtige Rücktritt von Lesnar antritt, also ich bin da jetzt ehrlich, I don't care. Da bin ich jetzt ehrlich, das ist nicht mehr dasselbe. Aber ich übergebe da jetzt gerne nochmal das Wort an dich, sag mir gerne mal deine Meinung dazu. Zu dem ganzen, ja, sei es Fake-Retirement, sei es Fake-Verletzungen und auch was es macht mit der Wrestling-Community an sich.
Ja, die Frage, die man sich stellen muss, ist, was hat denn noch Wert in dem Kosmos? Also welches Wort hat noch einen Wert bei der WWE oder generell in den ganzen Retirements? So wie du es auch gesagt hast, also Stand jetzt hat ja damit dieses Lesnar-Ding jede Tür wieder geöffnet, dass du jedes Comeback erklären kannst. Und ich muss mich ja, wir reden ja immer noch von einem Produkt, was du halt auch ein bisschen kalkulieren kannst. Ich muss mich ja auf irgendwas verlassen können. Ich kann mich ja so, also ich habe ja gar keinen roten Faden, an den ich mich irgendwie hängen kann. Beste Beispiel ist vielleicht, wenn es ja irgendwann dazu kommt, für mich jetzt persönlich, KO mit seiner verletzten Historie, der ist jetzt vielleicht irgendwann Richtung SummerSlam mal wieder da, sagen wir mal auf Glück, und sagt nächstes Jahr, ich mache so mein letztes Jahr. Ja, wie sitze ich denn als Fan hier und denke mir so, ja, 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 klar. Und das macht mir aber keinen Spaß, weil das nimmt mir Emotionalität und das nimmt mir, ich will mich ja auch da reinlegen. Und wenn ich, stell dir mal jetzt in dem Moment vor, du kriegst jetzt das letzte Jahr von Cena und Cena hat super viele Diehard-Fans. Du sitzt ja dann da ein Jahr lang und denkst, ja, weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht. Also, das ist doch nicht Sinn der Sache.
Ist es nicht?
Und gerade so dieses Boots ablegen und Handschuh ablegen, hätte er jetzt einfach geweint, so nur geweint, dann hätte ich gesagt, okay, boah. Aber Boots ablegen und Handschuhe ablegen ist halt schon, ne, ein klares Ding. X zeigen auch noch dazu und das rund um Heyman und auch, dass die Promo da von Heyman wirkte auch irgendwie bei Raw, als wüsste auch nicht so richtig, was da abgeht. Und dann, dass du gesagt hast mit den Verletzungen, also irgendwie musst du halt zumindest mal ein bisschen roten Faden reinkriegen, an dem man sich hangeln kann, weil sonst kannst du mir alles erklären. So.
Und das nee. Ich habe damit, wie gesagt, schon auch irgendwie ein Problem. Und vor allem, also auch was die Wrestling-Community anbelangt, ne, du entzweist viele Leute. Du entzweist einfach ganz viel, weil die sagen, ja, darauf kannst du dich eh nicht mehr verlassen. Ach, das ist nichts mehr wert und. Und dann nimmst du auch potenziell großen Momenten, die vielleicht vorangekündigt sind, ja auch was. Das ist gerade gesagt mit Cena. Wo waren wir denn tatsächlich schon im Dezember, nachdem sie uns bei Rollins ja dann beim SummerSlam dahin das Licht geführt haben, ne? Da waren wir im Dezember bei Cena dann schon, ja, vielleicht, das ist jetzt dann der größte Swerve, er turnt doch nochmal hin und sagt, ciao, ich habe euch jetzt die Abschiedstour nur aufgezwungen, hier ist der Mittelfinger, ich bin doch noch weiter da, also wir hatten auch solche Diskussionen, ne? Absurditäten, die aber dadurch entstehen, dass man halt, ja, ich will nicht sagen, also sehr viele Fake-Shoots, blöd gesagt, macht und halt einfach in eine Kerbe tritt, wo ich sage, ich bin dadurch halt einfach auch nicht mehr so investiert. Unser großer Aufhänger bei Spotfight von der WrestleMania Night 2 Review war, Brock Lesnar hört auf. Das war unser großer Aufhänger. Das war der große Moment. Da kannst du ein Main Event hinterher schieben mit Reigns gegen Punk, der delivered. Okay, kannst du alles machen. Aber das war der Moment. Und wir reden bei der WWE einfach auch immer über Momente. Das ist die, die das Entertainment liefern. Und das war der Moment. Und das war der Moment für diese Mania. Wenn ich jetzt zurückgucke auf diese Mania, was ist sie denn wert? Ja, nicht mehr viel. Das ist genau das Problem. Und das tut mir dann tatsächlich am Ende für die Fans leid, weil sich die WWE damit meiner Ansicht nach ganz klar dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses Invest von den Fans nicht mehr erhoffen kann, weil die treiben weg. Es hört sich wirklich blöd an, aber sie treiben weg auf Dauer. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also gehe ich voll mit. Also du kannst ja nicht im Moment immer mit einem Moment kontern. Also es ist ja kein, das ist ja einfach nie abgeschlossen. Es ist egal, was es ist. Du könntest ja jetzt auch sagen, weiß ich nicht, kommt doch nochmal Cena zurück und schlägt nochmal Lesnar, weil der hat das letzte Match gegen Lesnar verloren. Also konterst du auch wieder mit einem Moment. Da kommst du ja in einen Rhythmus rein, in einen Kreislauf rein, den du ja irgendwie gar nicht mehr gestoppt kriegst. Aber am Ende wirkt es halt auch halt einfach wie, da sind wir beim Thema, Buzz kreieren. Das wird Aufrufe generieren, das ne, verkauft. Wäre halt schön gewesen, wenn vielleicht ein Oberfemi bei Mania nur gegen Omos angetreten wäre oder sowas. Und dann Richtung, wie du sagst, SummerSlam und dann mit der Aussicht auf, dann ging es das Ding durch. Aber Man wollte ja Tickets verkaufen.
So ist es. Plus wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen mit, also gerade wenn man auch nochmal Ober sich anguckt, ne? Weil du gerade vorhin auch gesagt hast, Next Big Thing. Und da habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, ne? Wenn man Ober im Main Roster richtig hätte aufbauen wollen, so wie Lesnar, wirklich Next Big Thing. Lesnar ist damals bei der Raw After Mania, ne? Nach WrestleMania 18 debütiert. Und er hat dann bis zum SummerSlam so einen Buzz kreiert, dass er dort World Champion geworden ist. Das war der letzte, bei dem sie sich in dieser Art so getraut haben. Du hättest jetzt mit Ober das gemacht, nur du hast einen riesengroßen Brocken halt gleich am Anfang hingeworfen, dass du es jetzt wieder abschwächen musst, weil die Road viel länger ist. Also Ober wird nicht beim SummerSlam jetzt auf einmal World Champion. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passiert, sondern wahrscheinlich ist das große Finale dort dann. Also davon gehe ich im Moment aus. Ne? Ah, es ist alles schwer, aber ich muss auch noch eine andere Sache sagen, weil das ist jetzt ein bisschen wirklich sehr viel persönliche Meinung, ne? Aber das muss ich jetzt zu Lesnar noch anbringen, denn weil ich nicht weiß, wo ich sonst loswerden kann. Also dieser als Shoot durchgezogene Abschied, der war für mich am Ende eigentlich so ein bisschen auch das Positive, weil weißt du, über was niemand mehr dann in diesem Zusammenhang gesprochen hat mit Brock Lesnar?
Ja, ja.
Über die ganze Vince-Sache, über all das, ne? Nichts war eigentlich mehr da. Nach der Heyman-Umarmung, es war so viel Menschlichkeit da, nichts. Aber jetzt geht man halt einfach irgendwie den Weg, wo man sagt, okay, es ist halt irgendwie doch wieder da. Es ist so, als hätte es nichts angerichtet bei Brock, ne? Es ist einfach so, wir haben den Reset-Button gedrückt und wir machen es jetzt halt nochmal von vorne. Ich weiß auch nicht, was dann am Ende dahinter steckt, ne? Vielleicht, warum, du hast es vorhin gerade mal auch angesprochen, warum ist die Clash in Italy-Card so stacked, wo wir normalerweise bei den europäischen PLEs tatsächlich nicht solche Lineups bekommen? Ist es der ESPN-Deal, wo sie sagen, hey, wir müssen Zuschauer ankurbeln, ne? Die erste Stunde ist weiterhin irgendwie auf ESPN, ich habe keine Ahnung. Aber es sind einfach Sachen, die kombiniert zusammen ganz große Fragezeichen aufwerfen bei mir und wo ich mittlerweile auch sage, ey, ganz ehrlich, müssen die wissen. Ne? Für mich war es eigentlich mit dem Abschied von Lesnar die beste Publicity, die er so für sich erzeugt hat und wo wahrscheinlich auch ich mir gedacht hätte, na, da tritt so vielleicht jetzt auch erstmal keiner nach, gerade bei der Kontroverse um seine Persönlichkeit grundsätzlich. Das ist so ein bisschen was bei mir halt auch hängen bleibt. Das ist schwierig.
Ja, er hatte bei Mania Babyface-Reaktionen. Komplette Babyface-Reaktion. Ich hätte mir sogar noch erzählen lassen, dass der Gefallen von Gunther damit was zu tun hat. Nach dem Motto, ja, du gehst so nicht weg, mein Freund. Ne, ich habe ja noch den Gefallen bei Heyman. Wenn hier jemand deine Karriere beendet, dann bin ich das. Und dann wochenlang Attacken auf Heyman oder so. Und irgendwann kommt Babyface Brock Lesnar zurück und verliert dann das Match gegen Gunther als Beispiel. Das hätte ich ja noch irgendwie verstanden, aber
weil es eine Storyline ist, weil es Sinn ergibt, ja, ja. weil es Sinn ergibt, dass man ihn rausprovoziert nochmal aus dem Retirement, weißt du? Weil dann hättest du eine Fackelübergabe an das andere Monster und du zerstörst das aber nicht, sondern du hast dann noch diese Retirement-Story, wo er noch einmal rauskommen muss, um Heyman, seinem Freund, der für ihn auch geheult hat, die sie umarmt haben, dann nochmal zur Hilfe zu kommen. Das wäre eine Storyline, aber ja, das
haben wir nicht bekommen. Und dann hättest du genau dieses Reinwaschen dieser ganzen Storyline gehabt rund um Lesnar, weil der hätte auf einmal, die Leute wären total investiert gewesen und so. Das kann man jetzt positiv wie negativ sehen, das ganze Ding, aber irgendwie ergibt einfach keinen Sinn und ich freue mich über Leute, die den Sinn da drin sehen. Ich beneide euch wirklich ohne Ende, aber ich krieg's nicht zusammen. Ich versuch's, ich krieg's nicht zusammen.
Ja, ich leider auch nicht. Aber in dem Fall seid auch ihr gefragt, also unsere Zuhörer und Zuschauer. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr zu diesem Thema steht. Holt's euch ab, holt's euch nicht ab. Freut ihr auf das Match? Was glaubt ihr, wird's eine 3-Match-Serie? Wie geht Ober aus dem Ganzen raus? Die Kommentare sind wichtig und ganz wichtig auch für uns wäre ein Däumchen zur Unterstützung oder vielleicht dann eben auch ein Abo dalassen. Das würde uns sehr freuen. Und an der Stelle gehen wir heute dann auch schon in unsere kurze Trinkpause wie jede Woche. Die ist im Hauptkampf natürlich weiterhin gesponsert von Holy. Und da habe ich tatsächlich auch letzte Woche euch schon gesagt und ja, meine Frau dankt es mir, mein Wasserkonsum mit der Holy Zero Bottle nach oben geklappt. Das ist eine Wasserbottle, wo ihr tatsächlich hier einen Sirup dann einfüllen könnt und bezüglich Geschmacksregler dann das Ganze anpassen könnt. Ja, mit dem Code SPOTFIGHT spart ihr darauf natürlich auch 10%, aber ihr könnt natürlich genauso auch weiterhin natürlich auf Energy Drinks oder ähnliches sparen wie Hydration Drinks und so weiter. Ich habe mir da gerade einen angemixt, weil ich nach diesem wundervollen Podcast gleich zum Sport gehe. Deswegen in dem Sinn, Slivo, Prost, ne? Stößchen hier, einmal kurzen Schluck.
Das schmeckt.
Das schmeckt, genau. Deswegen.
Das ist der neue Slogan.
Das schmeckt. Mit Code SPOTFIGHT 10% sparen. Und wir gehen damit natürlich auch gleich weiter in den zweiten Block. Und der dreht sich heute um Ludwig Kaiser. Vielleicht nicht die schönste Sache, um drüber zu sprechen, aber ich will es zumindest angerissen haben. Denn eigentlich macht er gerade so gefühlt die beste Arbeit seiner Karriere. Und wird in Mexiko als El Grande Americano wie ein Volksheld gefeiert. Das muss man auch einfach mal ansprechen. Ein Deutscher, der sich durch und durch der mexikanischen Kultur angenommen habt, Das ist schon eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Aber nun mal zum Eingemachten, um was soll es jetzt heute gehen? Denn wie mittlerweile durch mehrere Berichte und auch entsprechende Polizeidokumente bekannt wurde, soll Kaiser in Orlando in Florida eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Laut den Unterlagen, kann sich auch gerne immer jeder durchlesen, ne, die gibt es online, da gibt es auch Screenshots, soll sich der Vorfall bereits Ende April in einem Apartmentkomplex ereignet haben. Ein Mann namens Richard Reap gab an, gemeinsam mit Kaiser und einer Frau im Aufzug gewesen zu sein. Dort sollen sich Kaiser und die Frau laut Aussage des Beschwerdenführers sehr intim miteinander verhalten haben. Und nachdem Reap beim Aussteigen sinngemäß "please have some manners", also bitte ein bisschen Anstand, übersetzt gesagt haben soll, Konjunktiv, sei es außerhalb des Aufzugs zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei verweist in den Dokumenten unter anderem auf sichtbare Verletzungen, ein Überwachungsvideo und eine spätere Identifizierung Kaisers per Fotoline-Up. Wichtig, natürlich, Disclaimer an der Stelle, aktuell reden wir hier von Vorwürfen und Ermittlungen, nicht von einer Verurteilung, ganz klar. Plus, all das von mir gerade vorgetragen entspricht der Aussage von Reap. Da gibt es noch keine Gegendarstellung von Kaiser oder Ähnliches, kein anwaltliches Schreiben, nüschte. Ne? Also wir gehen nur von diesen Sachen aus. Und bevor wir uns jetzt all dem widmen, was da noch an Gerüchten im Raum steht und wie das Internet deswegen sich quasi gerade alles ja so hindreht und hindichtet, gehen wir mal folgendermaßen rein ins Thema, Slivo. Glaubst du, dass sich diese Situation langfristig und folgenschwer auch auf Kaisers Karriere und seinen aktuellen Durchbruch in Mexiko bei AAA auswirken könnte? Oder ist vielleicht die WWE heutzutage sogar schon irgendwie an einem Punkt, wo man sagt, ey, wir gehen das Ganze jetzt mittlerweile mal ein bisschen pragmatisch an. Haben es gerade Causa Lesnar, der irgendwie verwickelt ist? Ne? Gab es auch andere Fälle, wo ich nochmal drauf zu sprechen komme in der Vergangenheit? Was meinst du, wie sind denn die Chancen? Ausreisen, Stand jetzt, darf er ja auf jeden Fall noch.
Ich glaube, ihm wird gerade zum ersten Mal, sollte sehr, sehr positiv bewusst werden, dass er eine Maske trägt. Ich glaube, wenn er als Ludwig Kaiser in der Main Show das gemacht hätte, hätte ich tatsächlich, glaube ich, ein paar Probleme für ihn gesehen. Also dadurch, dass er gar kein Booking hat als Ludwig, glaube ich es weniger. Und ich glaube auch tatsächlich generell nicht, dass das mehr so wichtig ist. Und den Hype, den er bei AAA bzw. Mexiko hat, ist ja wirklich, ich habe den Tag danach auch clever übrigens gelöst bei diesem, weiß gar nicht, was das für ein Event war, wo er dann den Tränen nahe da oder geweint hat und allem. Das ist natürlich auch ein gutes Timing dafür, ne? Also gut gelöst. Ich glaube nicht, dass das, also man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. So, ich glaube, dass es für viel schlimmere Vergehen schon viel weniger Strafen gegeben hat. Ich finde es auch nicht gut, wie es passiert ist. Hat sich wahrscheinlich, ist ein bisschen zu heißblütig geworden, ist doch ein bisschen zu sehr der Mexikaner bei ihm durchgekommen, in jeglicher Hinsicht, innerhalb und außerhalb des Fahrstuhls. Aber ich glaube, so ein großes Drama ist es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in dem Push irgendwie ein großes Problem wird, weil das, was da drüben passiert bei AAA, das ist wirklich absurd. Es ist wirklich absurd. Also, ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir in dem Zeitalter sind. Wenn du einen Jimmy und oder einen Jey Uso dann siehst, wie oft ist da schon was passiert, was du gerade gesagt hast mit Brock. Ich glaube, da gibt es viele schlimmere Fälle, die übersehen wurden als das.
Eben, das glaube ich tatsächlich auch, wenn man mal ganz realistisch ist. Der Punkt ist, online, wir kennen alle irgendwie Wrestling, Social Media, ist das Ding in alle Richtungen explodiert. Ne? Da hörst du, der Kaiser wäre nach draußen und hätte auf den Mann eingetreten und sonst was und habe ich nicht gehört. Und dann gibt's die andere Richtung, die dann irgendwie sagt, dem Ganzen ist eine Provokation vorausgegangen, wo der in Richtung seiner Freundin von Ludwig Kaiser, der Andrea Basarte, glaube ich, heißt sie, dann so gesprochen hat, ey, so, ne, reiß dich mal zusammen, sonst hätte sich ihr Eis auf den Hals oder sonst was. Ne? Also auch da. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Punkte, man muss da mal nüchtern festhalten. Ne? Also Kaiser hat sich nach dem Bekanntwerden von dem Ganzen selbst gestellt. Er kam vergleichsweise für eine niedrige Kaution von $1,000 wieder frei. Hat nach aktuellem Stand kein Ausreiseverbot. Das heißt, wir reden über einen Vorwurf, der zwar ernst zu nehmen ist, aber eben auch nicht über eine abgeschlossene juristische Bewertung gerade so hinausgeht. Ne? Also das ist nicht so. Und genau deshalb würde ich das Ganze weniger aus der Perspektive, was ist wirklich passiert, diskutieren, weil das können und sollten wir hier gar nicht final beurteilen, sondern eher aus der Wrestling-Perspektive. Ne? Wie reagiert die WWE bei sowas drauf? Und wie viel Vertrauen, ich glaube, das ist so ein Punkt, hat man aktuell auch in den Performer, der eigentlich gerade dabei war, ja auch irgendwie mehr TV-Zeit zu bekommen, mehr Verantwortung, vielleicht sogar einen echten Push zu bekommen, musst du von der Darstellung mal auseinanderziehen, ne? Weil du hast es gerade gesagt, er hat eine Maske auf. Im WWE-TV ist er klipp und klar eigentlich ein Heel vor den Kameras. Im AAA-TV ist er ein Babyface. Das ist so ein bisschen Hard Foundation, ne, 2.0, was man da gerade spielt mit Kanada und USA, jetzt nur über die südlichere Grenze. Ich würde ganz gerne trotzdem mal da auch dir in die Frage in den Raum werfen. Ey, er hat jetzt dieses große Mask vs. Mask, El Grande gegen El Grande Match, ne, gegen Chad Gable. Es ist sehr groß. meinst du, an der Stelle lohnt es sich überhaupt drüber nachzudenken, die kreativen Pläne da über den Haufen zu werfen, weil so viel Spotlight auch auf Kaiser ist? Ich traue es der WWE ganz ehrlich zu, das auch genau in die andere Richtung zu denken, zu sagen, hey, der ist gerade irgendwie in den Medien, da ist jemand, der sich fürs mexikanische Volk quasi den Hintern aufreißt, dass wir ihn auch theoretisch von der Maske trennen könnten und den Bass trotzdem umsetzen, weißt du? Also glaubst du, dass die Richtung auch möglich ist?
Da halte ich praktisch die Konstellation irgendwie nicht kreativ genug für. Also mal abgesehen davon, was ich dann nur kurz noch, weiß nicht, wie das zum Einzuordnen ist, aber ich finde $1,000 auch wirklich wenig. Das wirkt für mich so, ich weiß nicht, ob das in Amerika bemessen wird an den Einnahmen. Das wirkt für mich so, als hätte ich irgendwie, wäre ich 10 km/h in Deutschland zu schnell gefahren, so in der Verhältnis oder so. Also ja, ich glaube nicht, dass das Auswirkungen hat, weil du wärst, ich meine, jetzt wenn ich das so sage, dann vielleicht doch, du wärst an WWEs und AAAs Stelle wirklich dumm, wenn du nächste Woche Samstag El Grande demaskierst. Das wäre, glaube ich, nicht so smart. Also, vielleicht ist es dann auch genau das Gegenteil. WWE trifft nicht so viele smarte Entscheidungen in letzter Zeit, aber du nimmst dir ja gerade einen riesen Topstar. Ich glaube nicht, dass das Auswirkungen hat, auch hinsichtlich der Gegenpartei, weil für die ist es, glaube ich, wichtiger, diese Maske endlich loszuwerden, weil der ist ja dann in einem riesen Rabbit Hole. Wenn Chad Gable oder Julio und Brudio oder was weiß ich weiter mit den Dingern rumrennen müssen, ja, dann warte ich eigentlich auf die nächste Entlassungswelle.
Es ist echt böse, was du sagst, aber ich kann es sehr, sehr nachvollziehen, weil die Konsequenzen, glaube ich, in die Richtung ohne Maske für Chad Gable und die Creed Brothers definitiv positiver wären, weil die kannst du präsentieren, das funktioniert. Ja. Funktioniert auch als Heel. Und ich meine, man hat jetzt auch in der letzten AAA-Ausgabe von heute Nacht ein Segment gehabt, ne, wo dann Kaiser ihm auch hinterher schreit, du bist Shorty G für mich. Ne? Also das hatte man schon auch. Also man jetzt werden langsam diese Grenzen und all das wird langsam Lichter, ne? Man spielt nicht mehr dran vorbei, sondern man gibt den Leuten eine Tiefe und das finde ich schon tatsächlich schon auch irgendwo spannend.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht beide demaskiert werden?
Boah, das wäre hart. Das wäre hart. Das könnte sein. Könnte theoretisch schon sein, ne? Dass man das Ganze.
Dann könntest du endlich nochmal ein ganzes Jahr lang bei der WWE Chad Gable gegen Ludwig Kaiser ohne Masken.
Wow. Hey. Aber ich bin ganz ehrlich, also Kaiser ist ja auch nach der Verletzung von Gable hat in eine Situation geworfen mit einem irre dummen Gimmick und sonst. Und der Mann hat das genommen und hat es wirklich in Gold verwandelt. Ne? Also diese Reaktion, du hast es angesprochen, das ist wirklich irre. Und vielleicht lohnt sich es an der Stelle, das auch noch irgendwie nochmal so kurz einzuordnen von all dem, was so in der Vergangenheit jetzt mit Leuten passiert ist, die Straftaten oder halt mal Probleme mit dem Gesetz hatten, was dann wirklich bei rausgekommen ist. Dann kannst du irgendwie mal die letzten Jahre überlegen, wer hat denn einen Karriereknick bekommen von den Leuten? Liv Morgan, weil sie irgendwie da Drogenbesitz oder sonst was hatte? War zweimal World Champion jetzt, ne? Hat jetzt bei Mania irgendwie auch gewonnen. Jimmy Uso weil er der Driving Under Influence King ist? Ja, überhaupt nicht. Kein Meter. Und Jey Uso hat dasselbe gemacht? Ja, auch nicht, ne? Dann fällt mir irgendwie noch halt, was weiß ich, glaube Sonya Deville hatte unerlaubten Waffenbesitz oder sowas, aber das ist, weil staatentechnisch das in den USA halt irgendwie Unterschied ist. Aber ansonsten, was hat man denn irgendwie noch? Ja, der Einzige, wo es mir jetzt wirklich einfällt, wo es ernsthafte Konsequenzen hat, aber es hat weniger mit den Verstößen und mehr mit der Problematik, die dahinter liegt, war halt irgendwie so Jeff Hardy oder sowas, wo man dann sieht, wie sowas enden kann, ne? Aber das ist nicht, weil Jeff so oft angeklagt war, sondern weil er halt einfach Abhängigkeiten hatte, die ihm, glaube ich, das Ganze kaputt gemacht hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt.
Wie hieß denn noch, ich habe den Namen wieder vergessen, der auch kurzfristig bei New Day mit drin war.
Boah, du fragst mich gerade Sachen, ja, ich weiß es, aber
Ich krieg den Namen nicht zusammen, aber du weißt, wen ich meine.
Ja, ja, ich weiß.
Dann auch. Ja, also ja. Der hatte ja eigentlich ein ganz gutes Momentum und dann gab es dann auch diese Vorwürfe, ich weiß gar nicht, ob die sich jemals bestätigt haben oder nicht, den hast du danach nie wieder gesehen. Na, ich kriege aber den Namen auch gar nicht zusammen.
Aber solche Fälle sind manchmal bei mir immer so, wo ich dann Panik bekomme, mir denke, wer ist denn groß genug, dass man sagt, man wischt bei der WWE da drüber, weil man merkt, es ist noch ein Draw und wo sagt man, ne, das ist ja auch so, warum die ganze Debatte so einfach, glaube ich, auch insgesamt im Raum steht. Da kannst du jetzt schon die Frage stellen, ob das für Ludwig, das glaube ich auch nicht, aber so karrierezerstörend oder sondern eher, wie schwer wiegt der konkrete Fall, ne? Also wie reagiert die WWE intern und wie viel Vertrauen hat man auch in ihn als Performer. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Weil als Ludwig Kaiser, da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, hat er sich ja auch gar nicht so flashy präsentieren dürfen, hat ja auch gar nicht so aus der Seele sprechen dürfen, hat ja gar nicht, der hat sich immer als dieser Schnösel, der Arrogante mehr geben dürfen, ne? Der eigentlich eher dann noch zur Präsentation von Gunther beigetragen hat und jetzt das, was hier passiert, das ist ja, also ich vergleiche das ja wirklich dann immer mit Telenovela, das, was da passiert, das ist so groß, das ist wirklich, das ist Entertainment. Da könnte man auch irgendwie sagen, irgendjemand hat Undertaker die heilige Feder gegeben zum Schreiben von solchen Storylines, aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das ist schon, und gerade die Mexikaner, ne, die lieben halt sowas, auch wo sie investiert sein können.
Ja, das ist, also, ey, beim besten Willen nicht mit gerechnet, dass das so angenommen wird. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet, aber es freut mich auch ein bisschen für ihn, weil ich glaube, als Ludwig wäre auf, also der hatte ja, du hattest immer das Gefühl, da kommt was. So auch diese ganze Penta-Storyline, dann Segmente, aber nie so, ja, jetzt machen wir's. Dann war er weg. Und dass er da jetzt so ein bisschen sein Glück gefunden hat. Am Ende hat er es, glaube ich, auch häufiger in Interviews gesagt, ist es ihm egal, was er macht. Hauptsache, er ist da und hat Showing und darf zeigen, was er kann. Und ich meine, in Ring brauchen wir über den Typen nicht reden. Das ist eine brutale Maschine. Sieht gut aus. Und ist auch nicht so Stereotyp für dieses mexikanische Wrestling. Klar, Maskenmann, aber trainiert, athletisch, so nicht so dieser typische Highflyer-Typ, der bricht halt auch so ein bisschen die Norm da drüben. Ich glaube, deswegen kommt er da so gut an. Ist super.
Es ist übrigens auch lustig, weil es ist wirklich fun. Ich habe gestern Abend noch eine Diskussion darüber gehalten, dass die WWE ja immer wirklich einen Stereotyp an Luchadores uns präsentiert. Ne? Schaust du gerade zu CMLL, also der traditionsreichen Promotion dann irgendwie in Mexico City, da ist ja alles drin. Da hast du auch die Techniker mit Masken, da hast du dann auch die Schwergewichte, da hast du ja alles. Das ist ja wirklich bunt gefächert. Das ist ja wirklich jeder Typ dann da eigentlich auch vertreten. Und Kaiser sticht dann da halt, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich auch mal raus, weil es eben nicht dieser, hey, Rey Mysterio hat ab 2002 bei uns funktioniert, deswegen holen wir nur noch solche Leute. Sondern es ist halt einfach was anderes. Du siehst ja zum Beispiel auch gerade mit Penta funktioniert das ja eigentlich gerade auch gut. Deswegen ist es ja eigentlich ein schöner Weg, damit mal irgendwie auch diese Tradition so ein bisschen höher zu halten. Oh, da sehe ich, Penta funktioniert nicht. Willst du mich drauf festnageln?
Nee, ich mache mal was anderes auf. Ich will nicht über Penta reden, nicht nach Saturday Night Main Event, da habe ich Bauchschmerzen. Glaubst du denn, dass sie Ludwig weiter booken werden in der WWE, wenn er das Ding bei AAA gewinnt? Also nicht Ludwig, sondern El Grande, weil, glaubst du, den siehst du dann überhaupt noch bei der WWE? Oder bleibt der bei AAA?
Ich glaube, das Ludwig-Kaiser-Gimmick ist erstmal gestorben, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber selbst als El Grande, also egal was, also der darf auch mit Maske kommen, aber glaubst du, den sehen wir noch in den Main-Shows?
Boah, es ist sehr schwierig. Also der logischste Weg ist doch eigentlich, dass El Grande Ludwig-Kaiser irgendwann dann Dom um diesen AAA-Megatitel herausfordert und dann das Face of the Franchise ist. Weil bei einer Sache bin ich mir sicher. Dominic Mysterio ist etwas, was die WWE als Invest in Amerika sieht. Und etwas, um jetzt gerade die AAA-Promotion hochzupushen. Aber sie wollen natürlich dort auch Gesichter, die dafür stehen. Deswegen, also ich würde mal sagen, wenn er das Ding gewinnt und dann um den Megatitel antritt, dann sieht man ihn erstmal nicht mehr in den Main-Shows. Das glaube ich ganz ehrlich.
Aber steht das Match nicht sogar schon? Dom gegen Ludwig? War da nicht was?
Ich dachte, jetzt ist erstmal das Mask versus Mask-Match. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, und danach ist doch.
Ist das direkt danach?
Ich glaube, boah.
Ist das vielleicht sogar das Triple Mania Match? Das könnte sein. Bin ich auch nicht perfekt informiert. Was man trotzdem zu der ganzen Debatte sagen muss, hier wird halt einfach auf eine ganz andere Art und Weise Storyline-mäßig etwas erzählt, was wir einfach, glaube ich, auch so vom WWE-TV nicht gewohnt waren und wo man dann auch sagen kann, hey, das ist vielleicht auch mit einer der besten Storylines, die gerade so erzählt waren, also gerade auch gestern Nacht, in diesem AAA-Kosmos, wo dann, weil sie nicht körperlich miteinander werden dürfen, Kaiser und Gable dann dort, ne, wo dann einfach für die Provokation sie immer wieder versuchen, übereinander zu kommen und dann eben auch Kaiser provoziert Gable dann mit diesem Shorty-G-Thema und Gable provoziert dann zurück, indem er dann so ein T-Shirt offenbart, wo dann Andrea drauf ist und sagt, und sie ist dann weg, weißt du? Also es sind einfach so kleine Nuancen. es sind kleine Nuancen, aber die sind richtig, richtig, richtig gut. Und das ist schon wirklich, wirklich top. Ja. Aber ich.
Okay, das muss ich mir dann tatsächlich wohl anschauen. Also ich bin noch nicht gekommen.
Ein hervorragendes Segment und ich hätte gesagt, das könnten wir mal in den Weeklies anderweitig in der WWE auch wirklich gebrauchen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Muss man ehrlich sein. Doch.
Ich hab jetzt tatsächlich auch nichts gefunden, aber ich meine, so düster im Kopf zu haben, dass da ein Match
offen wahrscheinlich wäre, bei Triple Mania. Es bietet sich ja an. Ne? Das ergibt sich schon. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hier sieht man vielleicht drauf, dass wir beide keine super aufmerksamen AAA-Schauer sind, sondern halt eher dann das, was uns reingespült wird. Und das ist auch in Ordnung so und trotzdem können wir es gut finden. Ne? Also in dem Fall seid ihr gefragt, was glaubt ihr, wie stehen die Chancen? Verliert Ludwig da seinen Push? Wir glauben es nicht. Trotzdem wollen wir es mal gecovert haben, weil es ist natürlich ein Riesenthema, wo ganz viel rumgeht und mir was wichtig ist, hier einzubringen, um einfach auch mal aufzuräumen und zu sagen, hey, das eine sind Gerüchte, aber vieles ist einfach nicht bestätigt. Genau. So, und jetzt gehen wir in dem dritten Block, Slivo, mal weg von den nervenaufreibenden Themen oder vielleicht auch doch nicht und zu einigen Reports, denn Die letzte Woche sind uns ein paar um die Ohren geflogen. Und gerade aus der Richtung Brian Alvarez. Denn der hat berichtet, auch die WWE will ihre Tag-Team-Division wieder aufbauen und zu altem Glanz zurückführen. Scheinbar zweifelt man doch an Tag-Teams, die man gerade irgendwie so zusammengewürfelt hat, wie Damian Priest und R-Truth. Dafür liebäugelt man scheinbar mit Teams wie Enzo Amore und Big Cass. Genauso wie mit Baron Corbin und vielleicht Dijak, das war ja zuletzt ein sehr erfolgreiches Tag-Team bei MLW. Klingt auf dem Papier erstmal nach einer guten Idee, denn Tag-Team-Wrestling bei der WWE, nun ja, ist es vielleicht eher sehr unterrepräsentiert. Und auch wenn man gerade jetzt bei Saturday Night's Main Event gestern Nacht mal ein gutes Match gesehen hat zwischen den Street Profits und Logan Paul und Austin Theory, das kann schon gut werden, aber man muss sich halt auch einfach irgendwie Mühe geben. Und die Frauen haben es ja eigentlich mit der Tag-Team-Division bis letztes Jahr irgendwie vorgemacht, dass das schon gut werden kann, wenn man invested ist. Und es wäre ja auch alles super, weil dann könnte man diese neuen Teams, über die ich gerade gesprochen habe, ja auch irgendwie mit den vorhandenen paaren. Beispielsweise den Motor City Machine Guns. Nein. Oder DIY. Nein. Oder, und ich weiß, es trifft dich, den Wyatt Six. Nein. Oder New Day. Nee. Ganz schön blöd, dass man quasi alle, die entlassen haben, ne, über die ich gerade gesprochen habe, und Johnny Gargano irgendwie auf Kisten rumliegt, das ist die andere Sache. Und eigentlich hast du dann ja auch irgendwie Fraxium und die War Raiders und die Creed Brothers. Da hast du fähige Tag-Teams, aber es sind halt irgendwie mittlerweile Jobber oder jeder Hype ist verloren gegangen oder sie worken halt nur noch AAA. Deswegen, Slivo, was machen wir aus diesem Report und was machen wir aus diesem Wiederaufbau der Tag-Team-Division?
Los Garza hast du ganz vergessen, weil die haben ja auch nur noch dunkle Bilder gepostet.
Die haben ein Bild gepostet, wo sie wegvanischen, wie nach Thanos und nach dem Fingersnap, ohne Witz. Also das ist, oh.
Also in erster Linie freue ich mich über eine Tag-Team-Division, die schon mal komplett zerrissen wurde von Obafemi. Das ist erstmal schon mal gut, das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Ne? Also erst die War Raiders, dann Los Garza. Die anderen stecken unter einer Maske, die Rest wurde entlassen. Dann hast du auch schon gesagt, der liegt auf einer Tonne. Aber wir haben ja jetzt was kommt. Also du hast ja das größte Tech-Team noch gar nicht im Blick gefangen, Aaron. Und dabei bist du so ein wirklich intensiver, leidenschaftlicher Smackdown-Gucker.
Jetzt hau raus.
Wenn Sami Zayn und Johnny Gargano die Tech-Team-Division auf links drehen, Lay and Pray oder sowas, ich weiß nicht.
Lay and Pray ist crazy.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also statt jetzt ist ja wirklich die halbe Tech-Team-Division nur zusammengewürfelt. Ich habe auch, als ich diesen Bericht gesehen habe, habe ich auch gedacht, ihr wollt mich wirklich dieses Jahr brechen. Ihr entlasst meine Lieblinge, so ob man die mag oder nicht. Und dann kann ich zwei Wochen später hören, ja, aber jetzt drehen wir alles auf links. Und ich weiß nicht, ob Enzo und Big Cass wirklich in 2026... Also guck mal, ich habe das im Stream auch so gesagt. Ich finde, in eine funktionierende Tag-Team-Division kannst du Enzo und Cass voll geil reinbringen. Die machen sofort Unruhe. Enzo und Cass sollten aber kein Fundament für deine Tag-Team-Division sein, weil das ist ein bisschen wie Treibsand, glaube ich. Da gehst du nämlich sofort unter. Ich finde die unterhaltsam. Ich finde auch Cass cool. Ich finde ihn wirklich cool. Der hat irgendwie was Eigenes so. Enzo ist auch cool. Aber das darf doch niemals deine Grundlage für alles sein. Und dann nimmst du einen Baron Corbin, den du 5 Jahre lang nicht positioniert bekommen hast, der wieder woanders hingehen muss, und einen Dijak, den du gar nicht versucht hast zu positionieren, der ein irrer Wrestler ist, und steckst dir ein Tag-Team. Die könntest du gerade beide super gebrauchen für andere Positionen. Also ich verstehe es nicht. Also das ist für mich, Enzo und Cass da zurückholen, kann für mich keine Grundlage sein für eine Tag-Team-Division. In eine funktionierende gerne. Fraxium
war letztes Jahr am Anfang das heißeste Tag-Team auf diesem Planeten. Ne? Das muss man sich auf der Zunge gehen. Letztes Jahr eine
funktionierende Tag-Team-Division bei SmackDown. Erinnere dich mal dran.
Ich würde da tatsächlich auch gerne noch mal drauf kommen. Ich wollte nur eine Sache tatsächlich auch noch sagen, was du gerade angesprochen hast. Ne? Also es ist, ich finde es super, wenn die sagen, hey, okay, Tag-Team-Wrestling ist bei uns untergegangen, ne? Ist bei der WWE immer so ein stiefmütterlich behandeltes Thema, und dass sie die stärken wollen. Aber das fordern Fans seit Jahren und man hat es ja jetzt auch noch nicht hinbekommen. Und der Punkt ist, du musst halt bei sowas dann auch irgendwie Zeit investieren, und Tag Team Wrestling kriegt auf keiner PLE-Card irgendwie einen positiven Spot. Ne? Letztes Jahr hat das TLC-Match nicht zu Mania geschafft, sondern bei der Smackdown danach. Du musst Geschichten aufbauen, ja, wirklich Hintergründe, nicht nur wir fighten uns jetzt, weil dann bist du bei SmackDown letztes Jahr und jetzt sind alle Teams davon gefeuert oder irgendwie weg. Ne? Das ist auch so der Punkt. Also du hast denen keine Tiefe gegeben, um investiert zu sein. Es ist nur Spot. Und das ist nicht, wie die WWE funktioniert. So funktioniert AEW, weil da schauen die Leute das Produkt wegen dem Wrestling und bei der WWE guckst du es wegen den Geschichten. Das ist einfach so. Und du brauchst auch echte Teams. Du brauchst echte Teams und nicht, ich würfel R-Truth und Damian Priest, weil mit Damian, keine Ahnung, den haben wir eh schon runtergewirtschaftet, da würfen wir jetzt noch R-Truth rein, weil dann haben wir einen Vertrag verlängert, weißt du, und dann machen wir mit denen halt irgendwas. Und es ist für mich so absurd, wenn du von einem Neuaufbau sprichst und den aber mit Namen von außen irgendwie kräftigen willst, weil, wie du es gesagt hast, das Fundament hätte man längst etablieren können, man hat es aber nicht gemacht. Fraxium, die Creeds, War Raiders, DIY, Modus City Machine Guns, New Day, das sind alles Namen, mit denen du die Division hättest tragen können oder zumindest glaubwürdig füllen kannst. Wenn du nicht Platz für zwei Tag-Team-Divisions hast, dann splits auf, dann mach in einem Brand Tag-Team-Wrestling und im anderen nicht. Kriegst du drei Stunden Smackdown kaum voll, ne? Aber entweder sind die alle mittlerweile entlassen, kalt, verletzt, schlecht eingesetzt oder komplett aus dem Fokus verschwunden. Und da stellt sich ehrlich für mich die Frage, ey, ist das ein ernst gemeinter Wiederaufbau oder ist es eigentlich nur versuchen, ein Problem zu lösen, das du jahrelang ohnehin schon gekonnt ignoriert hast? Das ist so ein bisschen mein Thema, wo du jetzt merkst, wir haben irgendwie vier Gürtel, schlecht.
Vielleicht ist es auch einfach nur eine Nebelkerze, um die Leute zu beruhigen oder halt wieder dieses typische Momente-Ding, ne? Das ist wieder, wenn Enzo und Cass da reinkommen, wird das ein Moment sein. Wenn Baron Corbin und Dijak da reinkommen, wird nichts passieren in der Crowd. Müssen wir auch ehrlich sein. Also glaube ich nicht. Bei Enzo und Cass bestimmt. Wobei ich nicht glaube, dass drei Viertel der Arena die Catchphrase noch mitschreien kann. Das ist ja auch ein Ding. Und das könnte dann auch schnell nach hinten losgehen. Ist ja nicht nur in der Männer-Division so. Es ist ja bei den Frauen genauso. Also ich weiß auch nicht, warum Fatal Influence, also Fallon Henley und Lainey Reed, ich kann diesen Namen nicht aussprechen.
Lainey Reed. Okay,
danke. Clean verlieren müssen bei SmackDown. Klar, sie stehen gegen Rhea und Charlotte, aber dann wäre doch ein cleveren Weg. Das ist ein Tag-Team. Das ist ein echtes Tag-Team. Und ich bin halt einfach kein Fan von diesen zusammengewürfelten Dingern, die immer wieder ein echtes Tag-Team schlagen. Wenn es keinen irgendwie wirklich einen Grund dafür gibt in dem Match. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich fand, letztes Jahr hatten wir eine geile Tag-Team-Division, auch mit den Wyatts tatsächlich, so, wo sich alle drum geprügelt haben und alle Angst vor denen hatten und sich gegenseitig ausgespielt haben. Da war richtig Drive drin, jede Woche hat so ein gutes Match. Aber irgendwie sind die Teams, die geil sind, und ich liebe die Creed Brothers, ich liebe Julius Creed, ich bin ein riesen Julius Creed-Fan. Also, das ist halt, die geil sind, werden irgendwie rausgeschmissen und haben kein Showing. Los Garza ist auch top im Ring. Ja, halt, weiß ich nicht. Ausstrahlung wie drei tote Esel auf der Autobahn. Aber ich habe keine Ahnung. Aber Entschuldigung. Das ist halt vielleicht generell ein Problem. Vielleicht haben sie auch Ausstrahlung, aber wenn du halt keine Leute zeigst, dann können sie sich halt auch nicht entwickeln. Und ja, wie du sagst, verstanden habe ich das auch nicht. Ich würde mich freuen, sehr freuen, aber boah, da muss viel Arbeit geleistet werden, um die Tag Team Division nach vorne zu bringen. Ich bin auch bei beiden Divisionen, egal ob Männer oder Frauen, mach's einheitlich über beide Brands. Ein Titel, lass die überall auftreten, wo die Bock haben, hast immer Schwung drin, kannst zweimal in der Woche so eine Story erzählen, auf mehreren Ebenen, parallel zu einem Title-Match noch was aufbauen. Sehe ich gerade nicht.
Das Potenzial ist ja an sich vorhanden. Na klar, ich meine, wie gesagt, für mich ist das Thema Zeit immer so ein Ding. Ne? Erinnere dich mal irgendwie an Royal Rumble 2025 zurück. Da hatten wir Motor City Machine Guns gegen DIY. Ich war gehypt. Ich denke mir so, was für ein Match. Two out of three Falls hat 14 Minuten bekommen für drei Falls. Das ist halt irre eigentlich. Ne? Und daran hast du es dann eigentlich schon gemerkt. Dann hast du ein TLC-Match nach Mania gemacht bei SmackDown. Ne? Das hat natürlich komplett rasiert. Und dann War das davor?
Ich glaube, da hat man noch gesagt, das hätte auf die Card gemusst.
Ich hätte gemeint, das war direkt die Woche danach. Egal. Es war nicht auf der Mania-Card, ne?
Ja.
Und dann hattest du aber tatsächlich irgendwie danach, weil du gemerkt hast, oh, das hat richtig Anklang gefunden, dann hast du die Wyatt Six, Fraxium, Andrade und Rey Fénix da irgendwie noch reingepackt, dann beim SummerSlam, um das Ganze noch zu toppen. Und jetzt fragt euch mal, bei all diesen Teams, wer von dieser SmackDown Tag Team Division heute noch bei der WWE ist? Also, ne, da hast du die Street Profits, ne, und dann wird schon dünn. Dann hast du irgendwie Rey Fénix, der nicht irgendwie auftritt. Fraxium, weiß ich nicht, was die machen, ne, irgendwie Backstage rumstehen und ich habe keine Ahnung. Und dann hast du
Fraxium hat jetzt sein Match, hallo, in Spanien, in Barcelona.
Weil es in Spanien ist, genau, und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Danach nicht mehr. Und das ist doch so, es ist doch wirklich so. Und das haben wir uns in der SmackDown Review diese Woche auch genauso angesprochen. Und Thema MFTs. Also deren Title Runs und das Tag Team Wrestling, das war nur Mittel zum Zweck. Das war kein Fokus auf das Team selbst oder ähnliches. Das war gar nichts. Aber Weißt du was? Wir machen jetzt mal auch noch mal so ein Recap. Wann war für dich letztes Jahr wirklich so dieser Breaking Point, wo du gesagt hast, hey, ab dann war Tag Team Wrestling eigentlich tot? Eigentlich ist es doch schon, das spielt dir jetzt ein bisschen in die Karten, ab dem Zeitpunkt, wo man mit den Wyatts nichts mehr gemacht hat. Man hat die Dinger gewinnen lassen und dann nach dem SummerSlam wartet, da hat man einfach nichts mehr mit ihnen gemacht. Gar nichts mehr. Da kam irgendwie diese MFT-Feed und die hat man auch irgendwie dann, also da hat man sehr jegliche Hype dann in den Bach runtergegangen.
Das erste Mal, wo ich richtig Bauchschmerzen hatte, also richtig Bauchschmerzen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren, war tatsächlich, als dieses Match gegen die Street Profits so verpufft ist, wo die ganze Zeit angedeutet wurde, oh, guck mal, Street Profits, die kriegen sich in die Haare, weil die White Six da sich einmischen, ich meine ähnlich wie bei MFT. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh, also A, für die White Six blöd und irgendwie haben die auch keine Lust, bei den Tech-Teams dann irgendwelche Ups und Downs einzubauen. Die sind da, da wird so ein bisschen Fake-Emotionalität reingebracht und dann war es das wieder. Also ich, ja, die Diskussion habe ich jetzt natürlich auch schon häufiger, sind die Wyatt Six schuld daran? Ich glaube einfach, dass du vielleicht ein Stück weit, weil du halt einfach nicht wusstest, sie richtig einzusetzen, aber es ist ja auch nicht so, dass sich dahinter die Tech-Teams um ich bin der Nächste gekloppt hätten. Also irgendwie hast du da, ja, vielleicht war so ein bisschen das Begräbnis der Whites oder ja, das White Six-Ding, dann auch das Begräbnis der Tag Team Division. Ja,
also, würde ich
ausnahmsweise unterschreiben.
Gefühlt ist es so, aber es ist nicht, weil die Wilds da nicht gut waren, sondern die Wilds halt einfach auch nicht gut gebuckt worden sind, ne? Weil man einfach damit nichts weitergemacht hat. Diese Storyline, ja, die du von Anfang an eigentlich erzählt hast, dass die Wilds in den Leuten was auslösen, dass sie hinter den Leuten her sind, die irgendwie Unruhe stiften, zu ihren Freunden nicht gut sind oder sonst was, das hast du ja nie weitergeführt. Und das ist für mich einfach so ein Problem, weil es eine Storyline gewesen wäre, weißt du? Und der Punkt, der für mich eigentlich am schwersten trägt, Tag Team Wrestling ist jetzt bei der WWE über die Jahrzehnte hinweg immer so stiefmütterlich gewesen. Ich habe es gerade vorgesagt, auch schon unter Vince McMahon, ne? Und natürlich gab es große Phasen, große Teams, aber zuletzt irgendwie dann mal mit den Usos und New Day und zeitweise war das dann mal ein zentralerer Bestandteil, aber es waren immer Riesenlücken dazwischen, Riesenlücken, ne? Wo Tag Team Wrestling nie groß gedacht wurde, aber das waren Titelmatches oder Sachen, so Regentschaften, auch Mittel zum Zweck und mein Gott, wie viele Champions hatten wir, wo Can They Coexist als Story erzählt worden, man gibt dir dann halt irgendwie mal die Gürtel und dann kaum waren die von denen weg, waren die Titelmatches wieder in der Pre-Show oder in der Midcard bei Main Event oder was weiß ich. Deswegen, ganz ehrlich, müssen wir uns eigentlich eher darüber unterhalten, dass du brauchst nicht über Tag-Teams oder sonst was reden, sondern eher über das Booking der Tag-Team-Division, dass du sagst, die werden aktuell nicht als gleichwertiger Teil des Produkts bei der WWE behandelt, wie im Gegensatz dazu bei anderen Promotions?
Ja, also für mich wirkt Tag-Team-Wrestling aktuell wie Lückenfüller. In allen Belangen. Also egal, ob es Frauen, Männer, 3-gegen-3 Matches oder sonst was sind oder gestandene Tag-Teams, für mich wirkt Tag-Team-Wrestling wie, ja, wir haben hier noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit, lass mal sagen, dass die sich nicht mögen und nächste Woche ein Match machen. So einfach gegeneinander. Das ist für mich Tag-Team-Wrestling. Ich glaube, der letzte große Tag-Team-Wrestling-Moment, den ich wirklich im Kopf habe, wo ich wirklich aus den Socken war, war wirklich WrestleMania, Kevin Owens, Sami Zayn gegen die Usos. Das auch gut aufgebaut war.
Und
das
2023, war so vor 3 Jahren, ja. Das ist heftig.
Und davor, aber vor 23 war ja auch schon eine Lücke. Also das, was du sagst, da sind halt super viele Lücken. Du hast diese 2, 3 Teams und danach ist dann ein riesen, riesen schwarzes Loch, wo erstmal nichts passiert und dann kommt sowas wie War Raiders, Los Garza und sonst was. Wenn sie dann nicht irgendwie für, wie hieß denn das Spiel? Für irgendein Spiel Werbung machen müssen, die War Raiders. Borderlands 2 oder sowas, wenn sie dann bei Mania sind. Es ist schade, weil die Leute lieben Tag Team Wrestling, weil Tag Team Wrestling eine geile Dynamik hat und einfach viel Tempo, geile Spots. Tag Team Wrestling steht immer für Kreativität und da sehe ich halt leider gar nichts mehr. Das ist voll schade, weil ich kann mich da, ich liebe zum Beispiel auch die Street Profits und das ist halt, ja.
Ja, vielleicht muss man das Thema mal in die andere Richtung spinnen, weil wir haben jetzt irgendwie gemerkt, okay, sich irgendwie von einem Gimmick-Match zu handeln oder das bringt ja eigentlich nichts, ne? Eigentlich braucht die Tag Team Division eigene Identität, eigene Geschichten, eigene Fäden und nicht irgendwie Single-Stars, sondern wirklich Leute, die quasi sich explizit auf Tag Team Wrestling konzentrieren. Ich finde, das ist für mich immer so ein großer Bestandteil. Deswegen lass uns mal in die Richtung gehen, wenn jetzt die WWE den Wiederaufbau wirklich ernst meint, wirklich ernst, wovon ich im Moment nicht ausgehe, aber wenn sie es wirklich ernst meinen, ne, wenn sie wirklich sagen, okay, was wäre deiner Meinung nach der erste konkrete Schritt? Müsstest du jetzt quasi wirklich dann, du hast es gerade schon angedeutet, so bestehende Tag Teams wie Fraxium, Creeds, War Raiders erstmal überhaupt wieder, ich nenne es mal, reparieren? Oder ist es schon so kaputt, dass du sagst, ich brauche doch irgendwie den Impact von außen, dass man wieder reinkommt, ein großer Moment geschaffen wird und dann starten wir, weil dann wieder alle irgendwie so ihr Feuer finden. Ne? Es ist ja auch immer so ein Mittel, was die WWE dann auch ganz gerne einsetzt, um so einen Kickstarter einem zu geben.
Holen wir die Hardy Boys zurück.
Nein.
Ja, aber das wäre genau sowas. Das hört sich super blöd an, aber es wäre genau sowas. Ob das gut ist oder schlecht, mag ich nicht sagen, aber es ist wieder ein Moment, ne?
Aber das wäre auf jeden Fall was, wo du sagen kannst, da kann man sich vielleicht so einen letzten Run abarbeiten. Okay. Also der erste Schritt wäre für mich auf jeden Fall, das brandübergreifend zu machen. Das ist für mich der allererste Schritt. Und dann vielleicht nicht nur in diesen, oh mein Gott, wir haben ein 30-Sekunden-Sequenz Kathy Kelly Backstage-Interview, wo Chad Gable irgendwo oder sonst wer irgendwo ins Nichts redet, sondern lass die zum Ring kommen. Lass wie Chad Gable das früher gemacht hast, mit den beiden rauskommen und einfach mal ein Statement setzen. Lass sie mal ein bisschen aufmucken und sowas, dass einfach auch mal wieder im Ring gezeigt wird. Backstage ist alles schön und gut, aber es ist nochmal eine andere Präsenz, wenn du das im Ring machst, weil dann wirkt das auch wie, wir wollen da was machen. Backstage wirkt immer wie, wir müssen, aber so richtig wollen wir auch nicht, so bei vielen Sachen. Und ich glaube, das Zusammenbringen und halt auch einfach, ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Ich glaube nicht, dass es kaputt ist, weil ich glaube, du kannst, und das hat man ja eigentlich so die letzten Jahre immer wieder gesehen, über Leistung im Ring und gute Spots im Ring Leute schon wieder zurückholen. Und ich glaube, du könntest zum Beispiel auch die Creed Brothers zurückholen. Und ich glaube auch, dass du, wenn du es wollen würdest, Los Garza da reinkriegen würdest, weil die im Ring halt auch immer kreativ sind. Aber die brauchen Zeit. Und da ist es dann halt auch nicht mit WrestleMania 7-Minuten-Match Night One getan, sondern ein Tag-Team-Match 10, 15 Minuten up und down und dir auch ein bisschen Zeit geben. Und ich weiß nicht, wo SmackDown die Zeit verliert aktuell, aber vielleicht in Werbespots, keine Ahnung, aber da sollte eigentlich genug Raum sein. Zeit.
Wenn für die MFTs eine Stunde rausspringt, Slivo, dann kann für Tag Team Wrestling auch was rausspringen. Ne?
Bei welches? Die hatten eine Stunde, waren jetzt
bei Nein, aber gefühlt mit den ganzen Backstage-Segmenten und dann hast du ein Talatonga-Match und dann hast du danach noch ein Solo-Match und du fragst dich eigentlich, warum das alles so passiert, ne? Dann kannst du auch Tag Team Wrestling da richtig draus machen, ne? Also dann, ne, wo ich mich eh immer bei SmackDown frage, warum finden diese Matches eigentlich gerade statt, ne? Vorher angekündigt hast du nichts. Weiß ich nicht. Also ich bin ja auch, ne? Turniere sind ja das eine, aber dann mach doch irgendein Turnier und die Leute, die das dann am Ende gewinnen, mach doch Tag Team Classic, die dürfen dann um die Titel antreten. Mach halt irgendwie sowas, hast du irgendwelche Stakes, weißt du? Das kannst du ja auch machen.
Ich hab eine Idee.
Jetzt hau raus.
Machen wir doch einfach, wir sind ja gerade eh so in einem, wir machen jetzt das John Cena Classic, ne? Warum machen wir nicht im Tag Team Turnier das Hardy Classics?
Oh Gottes Willen. Jetzt nimmt er hier den Hauptkampf komplett
auf. Der Gewinner darf dann gegen die Hardy Boys ran.
Der darf die dann in Rente schicken bei WWE, ja. Aber nicht bei TNA und dann kommt man wieder zurück. Schau, so haben wir alle Themen jetzt dieser Ausgabe. Komm, Jeff Hardy
mit. Pass auf, ich bring noch einen rein. Oh. Warte, ich mach jetzt wirklich Full Circle. Gunther und Ludwig Kaiser sind dann im Finale und beenden die Karriere der Hardy Boys. Und jetzt sind wir durch.
Jetzt sind wir komplett durch. Jetzt ist komplett Jover, ey.
Aber vielleicht ist das wirklich was, weil du musst sie ja theoretisch nicht mal in den Ring stellen. Aber alleine schon dieser Moment, Hardy Boys bei der WWE rauskommen, sie kündigen auf einmal out of nowhere ein Turnier an für die Tag Team Division, ist vielleicht so ein Startschuss. So, wir schubsen die mal rein. Geile Matches, mach das über 2 Monate, gib denen mal 15 Minuten in der Smackdown. Vielleicht, ich weiß nicht. Kann auch dann auch wieder showübergreifend sein, ohne Probleme.
Ich sag mal so, um jetzt hier ein bisschen positiveren Ausblick auch noch zu geben, ich finde zum Beispiel, was man mit Logan Paul und Austin Theory macht, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht als Tag-Team. Die wachsen mehr zusammen, die wirken auch mehr wie ein Tag-Team, auch auf Social Media siehst du sie zusammen, ne? Da passiert Bonding und ich glaube, das tut dem Ganzen gut. Auch jetzt zum Beispiel, dass die Street Profits sich an den beiden die Zähne ausbeißen, solange zum Beispiel ein Seth nicht dazukommt und solange man da quasi diesen Stable Wars nicht noch befeuert, das ist ein guter Schritt, aber wie gesagt, wir haben halt 2 Tag-Team-Gürtel und bei dem einen, das ist wirklich. Ne, also da musst du ja froh sein, dass quasi nicht die Number One Contender irgendwie Kit Wilson und Miz gerade sind. Ne? Also es ist literally wirklich so. Du
hast Danhausen vergessen.
Ja. Hallo? Ja, genau. Also, wie gesagt, für mich müsste der Anker auf der einen Seite in der Raw Tag Team Division gerade Austin Theory und Logan Paul auch sein, weil ich finde, ne, die bringst du gerade eh nicht im Singles-Bereich um, da haben sie nur verloren, das funktioniert jetzt. Und bei SmackDown, ganz ehrlich, ich bin ehrlich, SmackDown hat früher immer für gutes Wrestling gestanden. Raw war die Entertainment-Show, SmackDown war die In-Ring-Show. Bring Fraxium in eine Position, damit sie da genau Ähnliches abreißen wie bei NXT. Das hat auch funktioniert. Jeder hat bei den NXT-PLEs gesagt, die Fraxium-Matches, das sind immer die großen Highlights. Und da war es egal, was wir da für Gegner hatten. Ne? Also da hast du auch Josh Briggs drin gehabt, um Gottes Willen Josh Briggs. Ne? Also, und das waren dann so die besten Matches seiner Karriere. Ich will es nur mal gesagt haben. Das ist so mein Ansatz. Aber auch hier, Ihr seid jetzt hier gefragt. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wer für euch die Lösung oder quasi der Anker der Tag Team Division in der WWE sein sollte, um das Ganze wirklich, gut hinzubekommen und was ihr auch von Teams wie Dijak, Baron Corbin und natürlich auch Enzo Amore und Big Cass halten würdet. Und jetzt ist die Frage ganz spontan an dieser Stelle, Slivo. Haben wir diese Woche spontan ein Gastthema, über das du sprechen willst? Weil wenn wir eins haben, dann muss ich jetzt dir die Worte übergeben oder dann sage ich auch, okay, wir sprechen über gar nichts. Jetzt kommt's drauf an. Also Slivo, if you wanna talk about something, what do you wanna talk about?
Also ich muss ja gestehen, ich hatte jetzt nicht so viel Bedenkzeit, ich habe es gestern nicht geschafft. Wir haben gerade eben schon mal gebrainstormt. Ich hätte jetzt zwei Sachen, jetzt bin ich aber überlegen, welches ich davon nehme. Gott verdammt, das ist ganz schön schwierig. Das eine ist für mich persönlich, das andere ist vielleicht ein bisschen polarisierend. Ich nehme das Polarisierende und nicht das Thema mit Ethan Page, weil da kannst du mir eh nicht gerecht werden, egal was du sagst. Ich will hier nicht mit schlechten Vibes. Gehen wir in das Thema, ich nehme das Thema Jade Cargill. Ich sage, dass Jade Cargill nicht gut genug für die WWE ist und ich glaube, dass das niemals matchen wird. Das ist meine These. Ich sehe sie zu schlecht, viel zu schlecht und wirklich in allen Belangen, viel zu außer Optik, so dieses, die Darstellung, Mikro, In-Ring für die Top-Position, für die ganz, ganz oben. Und ich sehe sie zu groß von der Optik und allem für die Mid-Card. Und ich wüsste nicht, was man mit Jade Cargill machen sollte. Das ist mein Take.
Boah, da muss ich mit dem Take mal ein bisschen spazieren laufen, weil.
Spazier mal.
Ich dreh mal eine Runde. Pass auf. Wir gehen mal zurück. AEW-Zeit von Jade Cargill. Sie hat den Look gehabt. Du hast sie als TBS-Champion präsentiert. Du hast sie Goldberg-mäßig Leute squashen lassen. Aber du hast immer gewusst, für den großen Wurf reicht's nicht, weil sie ist im Ring halt nicht so gut. Sie kann halt nur dieses pompöse, kurze Matches dann auch noch führen, callen oder sonst was. Die mussten durchchoreografiert sein. Die ganzen Gegnerinnen von ihr mussten sie carryen im Ring. Am Mikro, Jade? Auch eine ganz schwierige Sache, ne? Gibt Leute, die sind nicht so gut im Ring, die kannst du vielleicht aber halt durch andere Sachen reinziehen. Das ist die Ausgangslage, mit dem ist sie in die WWE gewechselt. Dann hat sie Performance Center gemacht und Performance Center gemacht und Performance Center gemacht und ganz viel an sich gearbeitet. Ist zumindest die Aussagen, die man überall liest und mit den richtigen Leuten und so weiter. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Experiment Jade Cargill, wie lange geht es jetzt ungefähr? 2 Jahre? Ist sie 2 Jahre jetzt ungefähr in der WWE? Ich hätte gesagt so, ne?
Also ja, vorletztes Jahr, meine ich.
Oder 2025 könnte das sein, ich weiß nicht. 2025 oder 2026?
Nee, 24.
24? Oh, schau mal. Also, du hast auf jeden Fall schon 2 Manias hinter dir, ne? Das hast du auf jeden Fall. So, und jetzt ist für mich natürlich dann auch irgendwie der große Punkt oder eigentlich das perfekte Beispiel. Schaut euch heute Nacht das Match der Damen an zwischen Rhea Ripley, Charlotte Flair und Alexa Bliss auf der einen Seite und schaut euch B-Fab, Michin und Jade Cargill auf der anderen Seite an. Und ich sag euch eins, Jade Cargill hat so viel Zeit außerhalb des Rings verbracht, weil sie mit so einer Matchführung immer noch nicht klarkommt. Ich weiß, das ist böse, das ist aber so. Michin hat dieses gesamte Match gecarried für die Heels. Die hat dieses Match gecarried und es richtig, richtig gut gemacht. Richtig, richtig gut. Und B-Fab, das wissen wir alle, die ist jetzt auch nicht die Alleskönnerin im Ring, ne? Und dann frage ich mich trotzdem, wenn in-ring-technisch eine Jade Cargill hier weniger Anteil hat, weil man sich immer noch nicht sicher ist, dann sind wir irgendwann mal, und es ist lustig, weil wir Mania Monday von Spotify jetzt dann auch zum Beispiel WrestleMania 19 reviewen, wo zum Beispiel ein Nathan Jones da gestanden ist, falls sich jemand an den noch erinnern kann, ne? Wo sie bei Mania gesagt haben, boah, Tag Team mit dem anderen Tag, wir trauen es ihm nicht zu, irgendwie ist es nicht. Und ich bin bei Jade Cargill mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich traue es ihr nicht zu, dass das noch ganz groß wird. Ich traue es ihr nicht im Ring zu, ich traue es ihr nicht vom Gimmick zu, ich traue es ihr nicht von den Mic-Fähigkeiten zu und weißt du, was ich ihr auch nicht zutraue? Und das ist halt, weil man die Aussagen von ihr hört, Slivo, ich traue es ihr nicht zu, dass sie auch interessiert genug daran ist. Sie weiß, sie kommt an, sie weiß, sie kann sich da vermarkten und so weiter, aber man hört immer wieder die Gerüchte mit Hollywood, das hört man, das ist auch so und wer weiß, ne, so eine Frau kannst du vermarkten, sie hat die Looks, sie hat das alles, das mag alles sein und vielleicht ist dann da auch mehr Geld so und ich würde es ihr persönlich nicht verdenken, aber ich sag mal ganz so, jetzt auch, dass man sie wieder gegen Rhea in ein Match stellt, ne, wieder bei Clash in Italy und man Rhea damit eigentlich wieder die Bürde gibt, carry dieses Match und bei Mania war es auch schon schwierig anzugucken, gerade die Singles-Matches, dann musst du mir eigentlich sagen, was hat Jade Cargill in der WWE gemacht und damit spiele ich den Ball mal an dich zurück, wo ich wirklich sage, das hat sie für mich qualifiziert, überhaupt als tragendes Element einer Women's Division zu funktionieren. Ich sehe da nämlich nichts, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, sie hatte ihren kurzen Moment, wo das ganze Naomi-Bianca-Ding war, ne, mit Autowurf und sowas, was ja auch cool erzählt war und alles gut war. Und danach hätte halt der große Sprung kommen müssen und der ist für mich auch nicht gekommen. Und das ist vielleicht auch gerade ein bisschen Pech für sie, weil ich glaube, mit Bianca zumindest storyline-technisch hätte ein bisschen was passieren können in der Hinsicht. Das ist natürlich jetzt einfach Pech, aber das wird auch noch ein etwas längeres Pech werden, denn das ist ja, das wird ja auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich fand genau das, was, also ich kann es zu 100% unterschreiben, gerade nach Saturday Main Event, wenn diese 6 Leute im Ring sind und jemand wie Jade Cargill die schlechteste davon im Ring ist, sollte einem das Gedanken machen. Und dann tut mir das weh, mir tut es wirklich weh, wenn ich sehe, wie eine Machine sich den Hintern wund arbeitet, in diesem Match so geile Sachen macht und auch immer wieder was Neues traut, gut zählt, sich in alles reinwirft und den Push kriegt am Ende Jade Cargill, weil sie besser aussieht. Objekt oder weiß ich nicht, wie man es betrachten möchte. Das sieht ja auch jeder anders. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder du weißt, was ich meine. Das ist halt, ich habe dieses Match gesehen und ich habe ihr viele Chancen gegeben. Ich habe ihr gesagt, bisschen warten, Performance Center, große Bühne, sie ist halt nicht so von der Pike auf Wrestlerin. Die hat die Looks, das kann, aber spätestens, also für mich war der erste Stoß Richtung Grube, war die Promo vor 2 Wochen bei SmackDown, wo Alexa sie komplett gekocht hat, innerhalb von wenigen Sekunden und nichts zurückkam. Das heißt, damit war das Mikro-Ding für mich auch durch. Und für mich war dann der Gnadenstoß tatsächlich jetzt auch das Saturday Night Main Event Match, weil sie schafft es ja teilweise nicht mal, einen Pinfall-Timing technisch zu unterbrechen. Und wenn es daran scheitert, das darf mal passieren, dann sagt keiner was. Aber ja, es kommt ja auch sonst nichts. Es ist ja nicht so, dass man sonst sagt, boah, was ein Match, hat sie jetzt einmal gepennt. Also ich glaube, dass das kein Match ist mit der WWE. Und ich glaube, man tut sich auch keinen Gefallen damit, weil du wirst sie immer da reinbucken müssen, damit sie da ist. Wenn sie nicht in dem Spot ist, wo sie jetzt ist, wird sie, die wird ja auch in der Midcard nichts bringen. Die armen Leute in der Midcard, wenn Tiffy sich mit der rumschlägt, Tiffy gegen Jade Cargill, da freue ich mich ja drauf auf das Match.
Das war ja also schon, das hatten wir ja schon beim SummerSlam. Oder hatten wir es nicht beim SummerSlam? Da war es schon auch schwierig anzugucken. Ach,
stimmt,
ne?
Ja, doch.
Wo du dir dann auch denkst, Tiffy muss dann carryen und Tiffy ist jetzt auch nicht die beste. Aber wenn Tiffy carryen muss, wenn das dein Gameplan ist, dann ist es schon auch nicht sonderlich gut. Ne? Also das sind alles so Punkte, wo ich mir halt dann auch einfach denke, vom Inring-Handwerk, ich will der Dame wirklich nicht Unrecht tun. Ne? Also versteht mich nicht, ich habe Respekt davor, wenn sie sich da reinhaut, aber wenn es halt irgendwie nicht fruchtet, dann ist es für mich auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, da noch einen positiven Mehrwert für die WWE auf Dauer zu sehen, weil. Also ganz ehrlich, es gab wirklich viele ungute In-Ring-Worker in der WWE über die Jahre. 100%, die nicht viel konnten. Aber die haben es geschafft, durch andere Sachen sich overzubringen. Aber bei Jade Cargill, auch am Mikro oder sonst was, die haben ja auch jetzt nicht eine große Siegesserie gegeben. Die haben sie jetzt auch verlieren lassen. Das hattest du jetzt alles auch schon, ne? Das ist nicht der Bill Goldberg-Push. Das ist er nicht. Aber du hast halt trotzdem am Mikro jetzt auch I'm that bitch. Das ist es. Es ist literally nicht mehr. Und glaub, das ist dann irgendwo so der große Punkt, wo ich dann sage, ey, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob's das dann wirklich auf Dauer ist. Und also, na klar, sie hat die Looks und es ist alles für Social Media gemacht und dann hat mir auch noch dieses Storm-Gimmick gegeben, ne, X-Men, ihr wisst, alles irgendwie cool und es ist auch alles da, aber es ist wirklich gar keine Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich daran zweifle, wenn du mir einen Funken Hoffnung gibst. Aber den habe ich nicht.
Ich sage so, es ist ein Rückschritt zu sehen.
Ja.
Also nicht nur eine Entwicklung, sondern ich denke immer wieder an diesen Moment zurück, ihr Showing, ich habe eben noch mal geguckt beim Rumble, wo ich gedacht habe, ja, sie ist da, endlich eine Kontrahentin für Rhea Ripley. Jetzt bin ich 2 Jahre weiter und denke mir so, oh, bitte lass Rhea das schnell hinter sich kriegen und wirklich zu jemandem kommen, die das irgendwie tragen kann. Und dann ist das für mich von dem Buzz, wie es gestartet ist, zu dem, wo ich jetzt angekommen bin, ist das eher ein Rückschritt tatsächlich. Für mich persönlich.
Und da siehst du, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Also das müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz an der Stelle nochmal aufmachen. Das ist das ganze Development-System bei der WWE. Ne? Weil du hast NXT jetzt wirklich als nicht mehr dritten Brand, sondern als Development-Brand, wo die Leute sich entwickeln können, wo sie durchgehen. Jade ist da nicht hingegangen, bedeutet direkt ins Main-Roster. Was hast du im Main-Roster nicht mehr, was der frühe Exposure gegeben hat und das Ringhandwerk näher gebracht hat, mehr Matches, sind die Live-Shows. Die rentieren sich unter TKO nicht mehr, weil sie nicht genug Geld verdienen oder den Aufwand rechtfertigen. Ne? Plus einen Hebel, den du ja scheinbar auch in Vertragsgesprächen jetzt mit auf den Tisch gebracht hast, ist, hey, ihr workt nicht mehr so viel, dann können wir euch auch nicht mehr dasselbe zahlen. Das sind lauter so Sachen, die ineinander verstrickt sind, aber Worker wie Jade Cargill, die leiden dann drunter, weil früher sind die Leute on the road gereift, ne, viel mehr im Ring gestanden und das ist auch sehr, sehr lustig, weil zum Beispiel diese Statistik, die man aufgemacht hat in Bezug auf, ja, dann sind Leute weniger verletzt oder sonst was, weil sie nicht mehr so viel worken, das stimmt einfach nicht. Sie sind gleich viel verletzt. Ne? Sie sind leider Gottes gleich viel verletzt. Ja, man kann da vielleicht einen Punkt für aufmachen, was dann in der Zeit, wo es damals noch sehr viel war, mit Schmerzmittelabhängigkeit und sonst was ist, ne? Dass das natürlich dadurch viel besser ist, die Leute, das ist auch alles fein und ich will da auch gar nicht in eine Richtung sticheln, aber mehr Exposure. Also ganz ehrlich, es wäre überhaupt gar kein Ding gewesen, wenn du einfach Jade Cargill gesagt hast, hey, wir haben 3 Stunden SmackDown, du wrestlst mir jetzt jede Woche. Es ist mir egal. Bis jemand wirklich auf mich da mal einguckt. Und das ist glaube ich, einfach auch so ein Riesenproblem. Dass sie haben mir einfach auch nicht genug Exposure gegeben, weil sie als Giganten, als Attraktion bringen wollten. Ich glaube, das ist schon ein Riesenthema. Also das ist nicht Oberfemi. Das ist nicht jemand, den kannst du weniger bringen, weil er hat das Wrestling-Handwerk verstanden. Der kann immer All-Out gehen. Ne? Das ist halt was anderes. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja.
Ja. Das habe ich bei Jade Cargill nicht das Gefühl. Und ich glaube, dass am Ende ist das halt vielleicht nochmal so das letzte Schippchen, was sich dann wirklich auch in der Entwicklung weiterbringt. Weil so eine Maxine hat es ja auch geschafft. Find die gut, find die schlecht, aber Entwicklung. Kleine Schritte. Selbst BFAP macht für mich kleine Schritte. Nicht viele, aber kleine. Aber wenn der BFAP schon da drüber steht, dann... Ja, guck mal, habe ich doch noch ein Thema gefunden.
Siehst du mal. Siehst du mal,
hast du hinbekommen. Wie ein RKO.
Wie ein RKO. Ist er gekommen. Bam! Und hast du den RKO dann Jade Cargill? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, auch da interessiert euch und uns natürlich eure Meinung. Lasst die gerne in den Kommentaren da, wie ihr das Thema Jade Cargill seht und ob ihr euch vielleicht auch auf das Match bei Clash in Italy freut. Damit kommen wir dann tatsächlich auch zu den Fragen aus unserer Community. Da kann ich auf ein paar natürlich dann noch ich eingehen. Dann du, wir werden es mal gerade sehen. Wir fangen an mit Ultimate Warrior. Der hat gefragt, wie seht ihr die Situation von AEW? Hat sich die Liga, was Roster, Hierarchie, Shows und Inhalt gefestigt oder ist AEW noch nicht fertig, um weiter zu wachsen? Dass man sich immer weiterentwickeln muss, ist klar. Ich würde mal behaupten, jeder AEW-Fan kennt WWE, aber nicht jeder WWE-Fan kennt AEW. Magst du dazu was sagen? Ich weiß, wir hatten in unserem ersten Hauptkampf auch schon mal das Thema, wo du gesagt hast, mehr europäische Shows, mehr auf dem internationalen Markt machen. Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Wie ist es in deiner Wahrnehmung passiert? Weil ich kann eigentlich dieses Thema schon auch irgendwie unterschreiben, dass die Liga einfach auch den Schritt bewusst in Richtung Mainstream gar nicht so wagt, sondern einfach auch ein anderes Kernpublikum hat. Obwohl jetzt gerade eigentlich eine sehr gute Chance dafür wäre, Zuschauer abzugreifen, die nicht sich so fürs WWE-Produkt gerade mehr begeistern, ist mein Eindruck.
Meine Antwort ist ja. Ich habe keine Ahnung. Ich
weiß, das ist okay.
Also es hat sich bei mir tatsächlich nicht so viel getan, was AEW angeht. Ich bleibe immer noch dabei. Ich glaube, es wäre smart, den europäischen Markt abzudecken. Ich merke das selber. Also ich sitze jetzt gerade hier, wir sitzen Sonntag hier und ich habe heute Nacht drüber nachgedacht, wirklich AEW zu schauen. Wenn ich nicht morgen super früh raus müsste, wäre das wahrscheinlich sogar machbar. Und du siehst ja, das sagt ja schon einiges aus. Und ich merke das auch tatsächlich bei meinen Zuschauern, dass ich ganz, ganz häufig die letzten Wochen gehört habe, ich habe mir mal AEW angeschaut, finde ich gut. Und dann merkst du ja schon, dass ein bisschen was passiert im Shift. Also ich glaube, die machen gerade alles gut, wie es ist. Also ich würde jetzt auch keine überdimensionalen Dinge machen, weil das ist auch nicht so typisch AEW. Aber mal sich so vielleicht mal mit 1-2 Shows mal eine kleine Europatour, einen Monat oder so, mal mit 2-3 Shows Paris, London, Deutschland, Italien, so einfach mal kurz abklappern, so ein bisschen das Konterprogramm zur WWE machen, wenn die jetzt zurück sind. Ich glaube, man kann das antesten, ohne dass das wehtut. Und wenn man merkt, das kommt gut an, macht man das weiter. Vielleicht auch nur irgendwie ein dediziertes Roster oder auch so House-Shows machen, müssen ja nicht mal Dynamite oder Collision sein. Ich glaube, das kommt gut an. Und wenn ich so höre, wie viele Leute dann auch von den Zuschauern, die gar kein AEW schauen, nach London fahren. Ja, aber ich glaube, ich höre gerade nur Positives. Und das, obwohl ich, und das ist für mich immer so ein Indikator, ich habe eine WWE-Bubble und ich habe die letzten Jahre immer wenig gehört und die letzten Monate höre ich immer sehr, sehr vieles über AEW. Und das ist meistens positiv, was MJF angeht, was Death Riders angeht und allem drum und dran. Also
siehst du ja, mal.
Ich glaube, Entwicklung ist gut. Aber da bist du natürlich der Fachmann. Da hätte ich mich geschlossen.
Ach, weiß ich nicht. Also vielleicht bin ich aber auch zu sehr drin, um die WWE-Position einzunehmen. Verstehst du? Also vielleicht ist es sogar gut, da jetzt mal deine Meinung dafür sich stehen zu lassen, anstatt mir zu sagen, hey, wie ist es von deiner Warte aus? Weil ich bin halt so übersehr drin in dem Thema. Deswegen ist vielleicht für mich der Blick von außen gar nicht so sehr möglich. Fragt dann übrigens auch noch, ob wir dieses Jahr Adam Cole oder Britt Baker wiedersehen. Also Adam Cole glaube ich nicht, Britt Baker. Das kann sein. Sylvie fragt, hallo ihr beiden. Sylvie ist übrigens Silverstar, aber ich habe ihn jetzt so getauft, nur damit du es weißt. Genau, weil du kennst ihn ja auch. Hallo ihr beiden. Bla bla bla. Wie seht ihr die Chancen und Risiken für Wrestler, siehe Joe Henry bzw. Danhausen, aber auch für Promotions wie WWE oder AW? Bin gespannt auf eure Antworten in Bezug auf Social Media. Also wie sieht man quasi auf Dauer die Chance von Danhausen und Joe Henry in Bezug auf Social Media für sich, um sich durchzusetzen? Das ist schwierig, ne? Also weil da macht man natürlich diesen ganzen Act auf. Sind die beiden ein Comedy-Act? Sind die ernstzunehmende Wrestler? Wie lange hält sich so ein Social-Media-Act? Wann ist er auserzählt? Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig abschätzen, meiner Ansicht nach, weil Danhausen, da scheint man zumindest einen Plan zu haben, wenn bei Joe Henry das Thema ist, erstmal immer nur Konzerte zu machen, dann ist sowas mal schnell auserzählt wie bei einem Elias. Das ist zumindest mein Eindruck. Also auch Joe Henry, glaube ich, braucht irgendwann den gewissen Twist, weil man diese Persona halt auch schon bei TNA echt lange erzählt hat und da eigentlich dieser Peak schon erreicht war. Also der Peak war, meiner Ansicht nach, Say His Name and He Appears WrestleMania gegen Randy Orton. Das war eigentlich dieser Peak, wo du gesagt hast, wow, und naja, jetzt ist er halt irgendwie bei Raw und that's it. Also es hört sich blöd an, aber es geht ein bisschen in die Richtung.
Ja, ich glaube, das ist so dieser Standardsatz, den man, glaube ich, immer bringt. In einem funktionierenden Produkt kannst du, glaube ich, fast alles machen, ohne dass es negativ auffällt. Das ist halt einfach aktuell nicht gegeben. Ich finde Danhausen irre. Also das, was sie mit Danhausen machen, ist für mich ein Nonplusultra. Und ich glaube, er ist auch richtig happy. Das ist so mein Gefühl. Der hat ja bei AEW schon funktioniert, zumindest eine kurze Zeit. Aber jetzt haben sie dem ja wirklich auf eine nächste Stufe geführt, dass du dieses absurde Gimmick aber doch verkaufst, wie es passt da rein. Also allein schon jetzt dieses Wiederbelebungsding, wo auf einmal Nick Aldis auch dabei ist, es wirkt für mich gar nicht so komödiantisch, wie es ist. Und dass der dann einfach bei der NBA in den Playoffs in den ersten Reihen sitzt, der einfach in den Hauptshows bei was weiß ich nicht wo platziert
ist. Der ist bei First Take und nimmt Stephen A. Smith hoch auf ESPN. Mit deren größte Wochenshow. Ganz ehrlich, wenn die Knicks dieses Jahr den Titel in der NBA gewinnen, Danhausen ist bei der Parade und sagt, Knicks, you're uncursed. 100%, 100%.
Vielleicht kriegt er so einen eigenen Wagen.
Ja, so einen Aufdrucker. Ganz ehrlich, die Knicks machen das. Die New Yorker Sportfans sind so verzweifelt. Danhausen wird deren Maskottchen. Der kriegt lebenslange Tickets da. 100%, also safe call. 100%.
Aber ich glaube nicht, dass die WWE das geplant hat. Ich glaube, positiv aus der Hand geglitten, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass der so schnell so gut ankommt. Gerade so nach diesem, ja, schwierigen Debüt, sage ich mal, was so ein bisschen Overhype war. Aber der hat sich super gefangen. Leute lieben den. Ich finde den auch super unterhaltsam. Bei Joe Henry sehe ich das nicht. Also bei Joe Henry habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mag den sehr. Ich finde ihn super unterhaltsam. Ich mochte ihn sogar vor seinem ganzen Mania-Ding und sowas sogar noch mehr, also vor dem Orton-Ding. Der hatte ja davor, ich glaube in 24, schon mal diesen übertriebenen Social-Media-Hype, wo der auf einmal super viral ging, out of nowhere. Und die WWE hat bei mir einfach viel zu lange gewartet bei ihm, um irgendwie ihn zu zeigen. Und ich glaube, es war nicht smart, ihn zu NXT zu packen. Ich finde, NXT hat ihm geschadet. Statt geholfen, weil da aus irgendwelchen Kühlschränken rauspoppen und sowas. Das hatte halt kein Hand und Fuß. Das, was Danhausen macht, hat Hand und Fuß. Jetzt ist der Song zumindest ein Star für Logan Paul, aber den braucht er auch nicht jetzt in jeder Pause, jeder Werbepause, jede Woche singen. Ich habe bei Joe Henry, so gern ich ihn mag, auch irgendwie so ein bisschen Elias-Vibes. Ich glaube aber, dass es nicht so diese Formel gibt mit der funktioniert und der funktioniert nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Glückssache.
Es ist Glückssache und wie totgelaufen ist vielleicht schon was, ne? Also Joe Henry hat mir auch bei TNA schon wirklich, wie du es gerade gesagt hast, der ist ja da schon irgendwie, hat quasi genau dasselbe gemacht. Also NXT hat da sicherlich ihm auch nicht besonders gut getan, zumindest mein Eindruck. Wir gehen weiter. Danny Saved by the Lord fragt, hätte uns jemand Anfang des Jahres gesagt, wir bekommen bei einem PLE in Europa Brock Lesnar und Roman Reigns zu sehen, hätten wir diese Person sehr wahrscheinlich für verrückt erklärt. Von daher meine Frage, was glaubt ihr, was ist der Grund, dass ein B- oder C-PLE so stacked ist, was große Namen angeht? Slivo, warum ist das so?
Money, 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 money. Also ich habe vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen mal die Ticketverkäufe geguckt für Italien und da war noch Luft nach oben auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Sehr viel Luft nach oben. Also wirklich viel Luft nach oben. Ich glaube, es macht zwar Sinn, aber es wirkt dann doch an einigen Stellen immer noch mal wie ein Schnellschuss. Also die Karte ist besser als Mania Nacht 1. Das ist
wirklich insane eigentlich, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich, wirklich krass. Und es ist, glaube ich, auch für jeden wünschenswert, dann bei uns zur Primetime so eine Card serviert zu bekommen. Also das ist schon, die Frage ist halt, was machen sie? Wird's nur Titelverteidigung? Gibt's quasi das Erwartbare? Trauen sie sich auch hier was Größtes zu bringen? Weil das ist ja immer so mein Kritikpunkt gewesen. Trau dich auch mal bei den B- und C-PLEs etwas zu machen, damit du uns auch zeigst, es ist nicht egal, wenn du diese Shows nicht guckst. Das ist immer so mein Punkt. Deswegen gegen wer würde es mir hier ganz am Herzen liegen. Ich schiele jetzt mal in Richtung Jacob Fatu, trau dich, aber ich bin, was das anbelangt, auch noch skeptisch. Nichtsdestotrotz für die Leute, die fahren, ey, ich hoffe, ihr habt den Spaß eures Lebens und es wird geil und ich bin mir ziemlich sicher, das wird's, 100%.
Hoffe, ihr werdet belohnt dafür, dass ihr vor Wochen schon Tickets gekauft habt. Wirklich, Respekt. Gutes Näschen gehabt.
Ja, oh mein Gott, wie böse waren der jetzt bitte.
Ist doch so.
Ja, weil vielleicht wird es ja jetzt auch billiger, weißt du? Das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt. Für mich hat das jetzt so ein bisschen mitgeschwungen.
Nein. Also die haben sich sicher gute Plätze weit vorne gesichert, die jetzt alle weg sind.
Vielleicht. Wer weiß. YF42 Rune fragt, moin ihr beiden, meine Frage noch immer, sind weibliche Fans im Wrestling unterrepräsentiert? Was seht ihr als die beste Maßnahme, damit sich auf lange Sicht das Geschlechterverhältnis in der Community angleicht? Viele Grüße und vielen Dank für eure Arbeit. Es wäre natürlich eine Frage, die an Stefania sicherlich adressiert gewesen wäre, aber sie passt trotzdem, denke ich, ganz gut hier rein. Ich finde tatsächlich, dass erstens mal ein großer Punkt, den die WWE die letzten Jahre richtig gemacht hat, ist, Frauen nicht mehr im Stereotyp zu präsentieren, sondern in allen möglichen Formen, Arten und diese auch dann nach oben zu bringen. Ne? Also, dass du auch nicht mehr irgendwie, das ist ja ein ganz großer Punkt, lange Zeit gewesen, Frauen bei der WWE auf ihren Körper reduziert hast und damit aber eigentlich den Fans auch da draußen, die ja auch, wie wir alle, ne, unterschiedlich ausschauen, Leute zu geben, mit denen sie relaten können, zu denen sie sich hingezogen fühlen. Ne? Eine Rhea Ripley, glaube ich, hat ganz viel bei Frauen ausgelöst mit ihrer, ich will nicht sagen Verwandlung, aber auch mit dem, hey, ich bin so, wie ich bin und ich präsentiere mich jetzt auch so, wie ich bin. Frauen sind Draws geworden. Io Sky hat sich so overgebracht wie wenig Frauen vorher, gerade auch aus dem japanischen Bereich. Ne? Und das ist einfach durch ein Emote gewesen. Ne? Also ich glaube, da macht die WWE total viel richtig. Sie müssen nur aufpassen, dass sie es nicht so ein bisschen aus dem Augenwinkel verlieren, weil gerade eine Becky Lynch hat da auch sehr viel Pionierarbeit gemacht, ne, mit The Man, also sich einfach auch als Frau auf dieselbe Stufe geben und gesagt, ey, so blöd gesagt, ich hab euch da jetzt, Männer. Ich glaube, sie machen schon ganz schön viel richtig. Das Problem ist nur, ich könnte mir vorstellen, dass es weniger wird, wenn man den Frauen noch nicht die Spots gibt. Ich bin ja immer jemand, ich setze mich schwer dafür ein. Ey, wenn du es bei WrestleMania den Frauen nicht gibst, dann lass sie doch zumindest mal genau diese gerade vorhin angesprochenen B- und C-PLEs headlinen und Main-Eventen. Das wäre sehr schön. Hatte ich mit dem Peps vor kurzem einen guten Talk darüber, wo er halt gesagt hat, ja, das Problem an der heutigen Zeit ist halt, dass Frauen, was Ratings und sowas anbelangt, leider Gottes wahrscheinlich nicht diese Draws sind und deswegen die immer in schlechteren Spots platziert werden. Das so bist du mein Take dazu. Du kannst aber gerne auch dazu noch etwas sagen.
Ja, ich sehe es relativ ähnlich. Ich sehe es gerade auch tatsächlich ein bisschen im privaten Kreis so. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen 2-3 Leute dazu gewonnen, jetzt so arbeitstechnisch, die vorher gar nichts mit Wrestling zu tun hatten. Null. Und ich dann jetzt von einer Arbeitskollegin gehört habe, ja, ich habe diese Rhea Ripley gesehen, habe ich mich da mal mit beschäftigt und seitdem jede Nacht durchgemacht, alles geguckt und so. Also es ist halt super wichtig, dass diese Frauen platziert werden und gutes Showing kriegen. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, wenn du sagst, die werden nicht mehr so wie eine Attraktion gebucht, so irgendwelche Brown-Panties-Matches, aber zeitgleich werden die für mich wie eine Attraktion gebucht, weil ich immer das Gefühl habe, sie müssen sie bringen. Nicht sie wollen sie bringen, sondern sie müssen sie bringen. Und das ist vor allem ein Creative-Ding, es ist ein Zeit-Ding, es wirkt alles gerusht, es wirkt alles ohne Nachhall, sondern einfach reingeschmissen. Du gibst denen die Sinnhaftigkeit nicht mehr mit. Und da gibt es über Bayley, Lyra, hin zu SmackDown diese Woche, wo das Anfangssegment irgendwie sehr, sehr gerusht wirkte. Und dann dürfen sie schon eine Show eröffnen. Und dann, wenn Roman die Show eröffnet hat, habe ich das Gefühl, der könnte zusätzlich nochmal 5 Minuten sich acknowledgen lassen. Das wäre okay. Und dann siehst du die Frauen, wo du das Gefühl hast, da wird das Segment gefühlt abgebrochen. So, die sollten einfach genau diesen gleichen Raum haben. Weil die Frauen, die da sind, sind interessant genug, um gute Sachen zu erzählen. Aber ich glaube, das ist ein arges Problem. Und ja, das ist 100%. Also Identifikation, gerade für Frauen, die wie eine Rhea, die sich stark zeigt, ist für Kids super wichtig. Gerade so dieses düstere Gimmick finde ich immer super interessant, weil viele Kids sich das nicht trauen. Aber das sind halt einfach, man identifiziert sich sehr, sehr viel schneller, glaube ich, als weibliche Person mit einer Frau, als ein Mann mit einem anderen Wrestler. Und ich glaube, so würdest du Frauen schon reinkriegen, einfach sich einfach selbst so ein bisschen mehr in die Show einbringen zu können, ihren eigenen Charakter. Und das macht man viel zu wenig. Das ist vieles auch aktuell Schema F bei vielen Frauen leider.
Kann ich genauso unterschreiben. Da würde mich aber tatsächlich auch gerne mal von der Community die Meinung wirklich interessieren, gerade mit dem Thema, weil man hat immer jetzt auch gerade an dieser Episode oder in dem Aufhänger dieser Episode ganz am Anfang gesehen, man vertreibt natürlich auch ganz viele Fans, wenn man so klar macht, ey, und sich da irgendwie sexistisch äußert, dass das eine reine Männerdomäne ist. Und das kann ich schon verstehen. Ne? Also da auch ich bin wirklich auch froh und wäre froh, hier mehr Frauen featuren zu können, weil es wirklich eine Domäne ist, die macht es einem nicht leicht. Wir gehen weiter zur nächsten Frage. Yes Man Punk fragt, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die ich beantworten kann, hat Tony Khan aus seinen Fehlern gelernt und welche Rolle übernimmt Mick Foley? Ich glaube, dass Tony Khan auf jeden Fall daraus gelernt hat, nicht mehr öffentlich zu schießen gegen WWE oder andere. Ich glaube, da nimmt er sich deutlich zurück und es steht ihm besser. Und er selber hat gesagt, er hat sich das selber, wie hat das ausgedrückt, ich glaube, humblen müssen, also quasi in Demut üben und einfach gesagt hat, hey, er lässt so also Sachen über sich ergehen und hält quasi dann einfach auch mal die andere Wange hin, wenn in seine Richtung geschossen wird, und er will einfach mit einem guten Produkt überzeugen. Deswegen glaube ich, ja, hat er. Aber natürlich ist es auch ein Lernprozess. Ne? Irgendwie Vince McMahon hatte ich weiß nicht wie viele Jahre und Tony Khan hat jetzt gerade mal so 7 Jahre mit Double or Nothing. Also ne, es ist immer ein Lernprozess, da werden schon auch noch Fehler unterlaufen. Und welche Rolle übernimmt Mick Foley? Erstmal, das hat Tony Khan gesagt, wird es Broadcasting sein. Er macht jetzt heute nach die Pre-Show zu Double or Nothing und ich kann mir ihn aber auch gut am Commentary bei gewissen Matches oder ähnlichem mal vorstellen. Das würde mich nicht überraschen. T-Pex 12 fragt, mich würde es interessieren, wo ihr verschiedene Wrestler seht. Sagen wir mal 2 Jahre. Eine Julia, eine Io Sky, Damian Priest oder auch Gunther. Und ob euch manchmal die neuen Gimmicks an alte Garden erinnern, wie zum Beispiel Trick Williams, der in mir zumindest das Gefühl einer Zukunftsauflage eines Booker T's weckt. Gibt noch zahlreiche mehr, die mich erinnern an vorige Gimmicks. Leider zu sehr, deswegen gibt es für mich kaum wirklich Frisches in der WWE. Ich glaube, das muss man so ein bisschen aufsplitten. 2 Jahre lang Julia, Io Sky, Damian Priest, Gunther. Bis auf Gunther sehe ich das zum Beispiel ganz, ganz schwierig. Ne? Bei einer Io muss man beweisen, dass man sie auch als Singles-Act konstant booken kann. Bei Damian Priest ist es gerade wirklich schwierig, gerade mit diesem Tag-Team-Run, ne? Weil der war eigentlich heiß wie Frittenfett und den haben sie sehr abkühlen lassen. Und bei einer Julia, da will ich mich nicht so äußern, weil das ist einfach nur ein, das ist nicht mal ein Autounfall, das ist am Straßenrand liegen gelassen und nicht mehr hingucken. Tut mir leid. Also da kann ich mich nicht gut zu äußern, weil diese Frau hat alles verdient, nur nicht das, was die WWE da tatsächlich mit ihr macht. Da so viel will ich mal dazu sagen. Tut mir leid.
Also Julia kann ich wirklich nichts zu sagen. Also ich habe den Eindruck von ihr, den ich halt über WWE habe. Du verfolgst das ja schon länger und der ist halt dann nicht gut. Ich glaube, du, also ich werfe einfach mal die These in den Raum. Ich glaube, für wenn du keine outstanding Position hast in der WWE, sollte sich kein Wrestler aktuell über 2 Jahre Gedanken machen, wo er ist. Klingt fies, klingt gemein, aber ich glaube, da würde ich aktuell das Beste für mich rausholen, was geht, und gar nicht so mit verkopft dran gehen, weil ich weiß nicht, ob eine Julia, ein Damien oder sonst was in 2 Jahren noch da ist, wenn du siehst, was teilweise abgesägt wird, mit Hintergründen oder nicht Hintergründen. Ist schwierig. Ich finde die Ideen und die Umsetzung, die letzten Wochen gemacht wurden, gut. Und ich finde auch das frische Fleisch da drin gut. Den einzigen, den ich bewerten kann, ist Ethan Page, weil der wird in 2 Jahren auf jeden Fall World Champ sein.
Das könnte ich aber tatsächlich mich auch, damit könnte ich mich sehr gut anfreunden und das Ganze auch sehen.
Wollte einfach nur ein bisschen Fanboy.
Das ist okay, das würde ich aber auch nehmen. Hat er sich absolut verdient. Der Mann, hervorragend. Cold Smoke 2K fragt, hallo ihr Lieben, meine Frage als großer Fan von guten Stables ist, wie ist eure Meinung zu den aktuellen Stables bei WWE? Also mir gibt da gerade kein einziges irgendeinen Mehrwert, die einzigen Nennenswerten sind Division und Judgment Day und die dümpeln irgendwie so vor sich hin und fühlen sich meiner Meinung nach nicht groß. Naja, du hast jetzt zumindest die Bloodline zurück, ne? Also da hat sich auch einfach gar nichts getan, die sind einfach wieder zurück und es ist dasselbe wie vor 2 Jahren bei WrestleMania 40 irgendwie davor, weil Jay, keine Ahnung, auch seinen Reset-Button gehittet hat und vergessen hat, dass Roman Reigns Gaslighting der absolut böse Natur betrieben hat. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich kann eigentlich dein Statement komplett unterschreiben. Also, Division ist auch abgekühlt, wobei ich sagen muss, bin ich auch ehrlich, jetzt dieses Dreiergespann aus Logan Paul vorne dran, Bron Breakker und Austin Theory gefällt mir besser als all das, was du vorher da irgendwie so mit reingeworfen hast. Das Problem ist, da wird sich wieder was dran ändern und da bin ich mir einfach nicht so ganz sicher. Jetzt darfst du gerne deinen Tag noch dazu geben.
Ich finde The Wild Six super.
Hervorragend, perfekt.
Nee, aber ich gehe tatsächlich gar nicht bei Division mit. Ich finde Bron Breakker gerade wirklich furchtbar. Ich finde den wirklich furchtbar. Ich finde, der wird mir zu oft zu klamaukig präsentiert. Ich finde, den müsstest du auf einen ähnlichen Wutniveau bringen, wie es zum Beispiel Ober oder sowas ist. Aber wenn ich dann noch einmal reinkomme, sehe, wie er sich die Nase zuhält und Seth Rollins imitiert, das vierte Mal hintereinander, das ist für mich nicht Bron Breakker. Also Bron Breakker ist das, was er jetzt zum Beispiel als Saturday Night Main Event hat, so dieser unkontrollierbare und nicht das Klamaukige. Also ich finde tatsächlich in der Darstellung aktuell Logan Paul mit Abstand am besten im Division. Das ist, was mich ein bisschen schockiert, weil der ist der Einzige, dem ich irgendwie so eine Ernsthaftigkeit abnehme und so eine gewisse Wut und so eine gewisse Passion. Und ja, der Rest ergibt für mich noch nicht so. Ich bin stable-technisch auch ein bisschen mau. Also
ist dünne. Ist sehr dünne. Das stimmt. Ja.
Vielleicht es ist mit Boys Keys und MFT.
Entschuldigung. Nein, bitte. Nein. SSJ Ruffy fragt. Moin zusammen. Erstmal alles Gute zum Nachwuchs, Aaron. Nun zur Frage, was hat TKO WWE mit Rollins und den Street Profits, um genau zu sein, Angelo Dawkins vor Monday Night Messiah wieder oder einfach nur ein loser Faden, der zu etwas Größerem führt. Danke für die wöchentliche Dosis Hauptkampf. Kannst du gerne beantworten. Was glaubst du, ist der Weg? Du wirst ja sicherlich jetzt auch schon in der Saturday Night's Main Event Review drüber gesprochen haben, oder? Wohin die Reise geht?
Ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil das so ein bisschen, blöde gesagt, so ein bisschen für mich wie Charlotte Flair ist, das Thema. Ich glaube, dass Seth Rollins so, ich will jetzt nicht sagen, seinen letzten Run hat, aber so ein bisschen darauf hinzusteuert und jetzt so langsam anfängt, so seinen Charakter ein bisschen aufzubrechen. Dass er nicht mehr so dieser unberechenbare nur Bad Guy ist, wo du weißt, da passiert irgendwas, sondern ich glaube, dass da jetzt vielleicht mal sowas aufgemacht wird wie, er muss mal bei Leuten angekrochen kommen und nicht so als schmieriger Heel oder so, sondern um wirklich Buße zu zollen. Und das finde ich in seinem Charakter mal, finde ich mal ganz frisch, weil das hatte ich so von ihm noch nicht. Ich mochte auch Monday Night Messiah, mochte ich sehr sogar das Gimmick, das hat mich voll abgeholt. Aber ich glaube, das wird eher so ein, ja, ich meine, müssen wir auch ehrlich sein, ne? Die verletzten Akte von Rollins ist jetzt auch nicht ohne. Wer weiß, ob das vielleicht nochmal so in eine Richtung geht, nochmal einen Stempel hinterlassen, nochmal neue Talente nach vorne bringen und dann langsam, ich will es gar nicht aussprechen, aber ich finde es interessant, aber ich glaube, das wird so ein Buße-Zollen-Ding und so ein bisschen, ich bin gar nicht so böse, wie ihr immer denkt. Ich habe eigentlich nur Gutes im Sinn.
Wäre mehr Charakterentwicklung, als ein Roman Reigns gerade durchmacht, ne? Und eigentlich auch der Charakter-Arc, den Roman Reigns tatsächlich hätte hinter sich bringen müssen, meiner Ansicht nach. Aber ist okay.
Du bist richtig anti-Bloodline, ich merke das schon.
Nee, ich bin einfach nur gelangweilt davon, bin ich auch ganz ehrlich, ne? Weil du, schau dir das doch das Ganze jetzt dann mal an. Geh doch mal zu Raw, schau doch mal. Wo war denn jetzt hier der Babyface-Roman, ne? Da haben sie mit Stühlen dann auf den eingedroschen oder sonst was. Das ist literally genau dasselbe wie vor zwei Jahren. Das macht mich eben fuchsig. Ne? Und ich verstehe auch, dass du die Leute grau darstellen willst und nicht schwarz oder weiß. Ich verstehe das, das ist der Punkt. Aber ein Roman, der vielleicht auch mal Buße tut, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, bei einem Seth Rollins, das hätte der ganzen Sache auch gut getan. Ne? Also der einfach mal sagt, hey, ich habe hier die Familie manipuliert und nutze meinen eigenen Vorteil. Ich möchte aber trotzdem, dass wir wieder zusammenfinden, weil Blut dicker als was und nicht einfach das alles wegignorieren und die Usos einfach als Deppen darstellen. Das ist so ein Punkt, der regt mich einfach auch. Und das machen sie mit Rollins tatsächlich gerade sehr gut, dass sie zeigen, hey, er kommt an diese Grenze, er muss verstehen, dass seine Taten ihn dahin gebracht haben, wo er gerade ist und dass er das aufbricht. Das finde ich tatsächlich sehr gut erzählt auf dieser Ebene.
Und wenn das wirklich so dieses Bußezäulen ist, könnte das ja long-term irgendwann doch wieder zu Roman führen. Und das wäre der große Abschluss der Rollins-Karriere. Das war vielleicht sein größter Fehler, in Anführungszeichen, und vielleicht ist das der große Abschluss.
Buße tun, genau, dass er, ja, fänd ich gut, wäre schön, ich fantasiere über dieses Match ja eh schon lange, weil ich meine, dass es das eine große Storyline-Match ist, das Roman noch machen muss, vielleicht neben dem mit The Rock, was wir wahrscheinlich nie bekommen werden oder sonst was, vielleicht kriegen wir es bei Mania in Saudi, wir wissen es nicht. Zeit auf jeden Fall für die letzte Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ich versuch's mal. Markus Groß fragt, habt ihr QT Marshall bei der Canada Promotion, also MLP, glaube ich, gesehen, gegen Paul Walter Hauser. Meine Frage ist der krank? Sieht der anders aus? Weil er sieht für ihn krank aus. Also ich glaube, du meinst wahrscheinlich Paul Walter Hauser. Der Mann hat einfach nur abgenommen, mein Bester. Und das tatsächlich auf einem Niveau, wo du sagst, hey, er will wahrscheinlich dafür auch Filmrollen annehmen können und nicht immer nur, und das ist laut eigener Aussage im Interview, das ich auch vor der Ausgabe genau deswegen nochmal kurz gelesen habe, er will nicht immer als der Dicke in irgendeiner Weise Rollen bekommen, sondern er möchte auch andere Möglichkeiten ergreifen, wie irgendwelche Kollegen, siehe Jonah Hill oder Seth Rogen, die auch so abgenommen haben und früher auch nur in solche Rollen gecastet wurden. Deswegen, nein, ich glaube, das ist einfach ein Gesundheitstrip. Der Mann ist auch mittlerweile trocken, der hat jahrelang viel getrunken und jetzt ist es eigentlich nur das Essen, was Problem ist. Ich glaube, er hat wirklich echt viel abgenommen, das siehst du ihm an. Aber natürlich, wenn du ihn anderweitig gewohnt warst, dann wirkt das in allererster Linie erstmal krank. Aber da kann ich da sehr viel sprechen, der auch in seinem Leben schon immer mal sehr viel abgenommen hat und mal wieder zugenommen hat und sonst was. Die Leute fragen dich immer, was ist denn gerade mit dir passiert? Ne? Also auch das, das ist einfach ein Punkt, wenn man Leute lang nicht gesehen hat, dann wirkt das alles anders. Und damit, mein lieber Slivo, sind wir am Ende dieses Hauptkampfs angelangt. Ich bedanke mich für diese wundervolle Ausgabe. Beim zweiten Mal mit jemandem dann sowas casten, ist dann schon immer, das geht dann schon wieder viel mehr geschmiert. Ich bedanke mich wirklich auch fürs Improvisieren, fürs Einspringen, für alles. Du bist ein Schatz und wir haben dich hier immer gerne und wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Deswegen Shoutout an dich. Du bist in unserem Herzen genauso wie Stefania. Dir gebühren die letzten Worte. Und in dem Sinn von meiner Seite, macht es gut und setzt ein Zeichen gegen Hass im Netz, weil der muss wirklich nicht sein und dafür steht diese Episode.
Ja, dann danke für die Einladung. Super, super gerne. Ich bin immer wieder gerne da, wenn ich helfen kann und eingeladen werde und schließe mich. Ich kann es eigentlich nahtlos nur so anschließen. Verbreitet keinen Hass, verbreitet Gemeinsamkeit und verbreitet Liebe und lasst uns das bisschen, was uns vom Wrestling ist und unsere Nische verteidigen und jeden, der Lust drauf hat, mit einschließen, weil das ist Wrestling. Das soll jeden unterhalten und Spaß machen.